Fritz. Podcast.
Hendrik Schröder.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Guten Abend, ihr habt das mitbekommen. Es gibt eine Debatte über Flüchtlingsunterkünfte in Berlin und diese Debatte würde ich heute gerne mit euch im Blue Moon weiterführen. Heute Abend gab es nämlich in Marzahn wieder eine Demonstration gegen neue Flüchtlingsunterkünfte. Wie mir Twitter und diverse Ticker verraten, waren so ungefähr 1000 Leute da aus dem rechten Milieu, aber auch Anwohner und haben demonstriert gegen den geplanten Bau neuer Flüchtlingsheime, sogenannter Containerdörfer. 6 Stück davon will das Land Berlin bauen zur Unterbringung von Flüchtlingen. 2 in Steglitz-Zehlendorf, den Rest im Osten der Stadt. Und die Gegendemonstranten, woher auch immer sie kommen, sagen, geht gar nicht, wollen wir nicht, macht unseren Kiez kaputt, welche Argumente auch immer sie haben. Dann sagt die Opposition im Senat aber, wie unwürdig für die Geflüchteten, sie in diesen Containerdörfern unterzubringen. Ja, also welche Stigmatisierung und so. Wir müssen die Leute willkommen heißen, sagen wiederum die Gegendemonstranten, die ja auch immer zahlreich jetzt bei den letzten Demos da waren. Was sagt ihr denn?
Eure Meinung jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Berlin diskutiert darüber, wie und wo die vielen Flüchtlinge untergebracht werden sollen. Und ich möchte gerne wissen, was ihr findet. Mit welchen Gefühlen beobachtet ihr die Demonstrationen gegen die Heime? Und wie sähe eine gute Unterbringung der Flüchtlinge für alle Beteiligten aus? 0331 70 97 110, die Nummer. Ich lade euch ein, anzurufen mit eurer Meinung. Wie vorhin bei Christoph in der Sendung schon gesagt, klar kann man da auch mal diskutieren. Und klar bin ich wohlmöglich da, hier und da anderer Meinung als ihr. Ich werde diese auch kundtun, aber mir geht es nicht darum, euch meine Meinung aufzudrücken. Es wäre nur froh, wenn wir das alles ohne allzu banale Vorurteile und möglichst intelligent schaffen, das zu besprechen. Wir können es ja mal versuchen, oder? Also ein politisches Thema, diskussionswürdig ist es in jedem Fall. 0331 70 97 110. Und jetzt am Telefon ist Stefan Jung von der Initiative Hellersdorf hilft. Hallo Stefan.
Ja, einen schönen guten Abend.
Stefan, vor einem Jahr gab es in Hellersdorf ganz ähnliche Szenen wie jetzt. Dort wurde eine alte Schule zu einem Flüchtlingsheim umgebaut. Es gab große Proteste in der Nachbarschaft. Die waren teilweise von rechten Parteien, rechten Organisationen gesteuert. Teilweise kamen die auch wirklich von den Leuten im Kiez. Und daraufhin hat sich Hellersdorf Hilf gegründet, um eben dieser Stimmung entgegenzuwirken. Habe ich das richtig zusammengefasst? So?
Das ist vollkommen richtig. Zunächst möchte ich einmal anmerken, dass sich das gar nicht unbedingt ausschließt, dass wenn man sagt, dass von rechtsradikalen oder von rechtsgesinnten Organisationen geleitet wird und Anwohner sich anschließen, haben wir in Marzahn-Hellersdorf durchaus die Situation, dass genau diese organisierten Rechten durchaus auch aus diesem Bezirk kommen. Also wir haben eine große Szene dort und insofern schließt sich Anwohner und rechtsradikal oder Neonazi nicht aus.
Nichtsdestotrotz sind ja, also ich war jetzt auf keiner dieser Demos, aber ich habe mir viele Fotos im Netz angeschaut und da laufen auch Leute rum mit Schildern und sagen, wir sind keine Nazis, wir wählen keine rechten Parteien, wir möchten nur nicht, dass so eine Flüchtlingsunterkunft direkt in unsere Nähe kommt. Die muss man ja irgendwo auch ernst nehmen oder kann man so sagen, ihr seid alle alle Fremdenfeinde?
Also man muss ganz klar sagen, das ist eine Taktik, die im letzten Jahr aufgekommen ist, dass eben die organisierten Rechten versuchen, unter dem Deckmantel der Bürgerinitiativen oder Bürgerbewegungen zu agieren und versuchen ganz klar, sich von neonazistischem Gedankengut zu distanzieren, so absurd das auch meist klingen mag. Und da fallen viele Anwohnerinnen drauf rein, schließen sich dem an, aber sie sind eigentlich dazu aufgerufen, sich damit auseinanderzusetzen, wer hinter diesen Protesten steckt, wer die anzettelt, wer diese rassistischen Vorurteile verbreitet. Da wird sehr viel mit Propaganda und Unwahrheiten, Falschinformationen gearbeitet. Und es ist sicherlich legitim, wenn Anwohnerinnen Sorgen haben und ja nicht ganz wissen, wie sie damit umgehen sollen vor einer neuen Situation, die sie nicht kennen. Aber es ist in der Verantwortung dann von solchen Anwohnern, eben sich auch klar zu positionieren. Und wenn man jetzt im Beispiel Marzahn Angst davor hat, dass dort Containerunterkünfte hinkommen und man sagt, das ist menschenunwürdig, dann sollte die Schlussfolgerung daraus sein, dass die Hilfe und Unterstützung der Bevölkerung umso wichtiger ist unter solchen Unterbringungsarten. Und eben nicht, dass man dann mit offen rechtsradikalen Menschen mitläuft und demokratiefeindliche Parolen schreit.
Das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, die ich gerne auch in dieser Sendung besprechen würde. Wenn man meint, man hat ein Anliegen für seinen Kiez, man ist der Meinung, der Kiez könnte das nicht verkraften, es könnte zu Problemen kommen, welche Ängste auch immer es da gibt, rechtfertigt es das, mit offensichtlich Neonazis mit in einem Demonstrationszug zu marschieren? Eure Meinung ist gefragt unter 0331 70 97 110. Stefan, aktuell reden wir über diese sogenannten Containerdörfer. 6 Stück sollen es sein, 4 im Ostteil der Stadt, 2 in Lichterfelde. Vor einem Jahr haben wir über Hellersdorf geredet, diese verlassene Schule, leerstehende Schule, die da zum Flüchtlingsheim umgebaut wurde seit einem Jahr, also oder über einem Jahr, ist das Ganze in Betrieb. Wie ist die Stimmung jetzt im Kiez?
Also es ist so, dass die Stimmung sich deutlich beruhigt hat. Und es hat sich wieder einmal bewahrheitet, mit der Begegnung können Vorurteile abgebaut werden. Die Proteste sind deutlich größer gewesen, als die geflüchteten Menschen noch nicht angekommen waren. Und als man dann quasi wirklich ein Bild dazu geliefert bekommen hat und viele erst realisiert haben, das sind wirklich Menschen mit sehr schweren Schicksalen, da sind sehr viele Frauen, unglaublich viele Kinder dabei, die unglaubliches Leid und unglaubliche Not erlitten haben. Dadurch konnte erst überhaupt eine Empathie angesprochen werden bei vielen Anwohnerinnen. Es ist sicherlich trotzdem so, dass es nach wie vor Vorbehalte gibt und die Stimmung immer noch sehr angespannt ist. Aber es hat sich dort deutlich mehr kristallisiert, dass jetzt die, die noch immer aktiv sind, dann wirklich dem gewaltbereiten und radikalen Spektrum zuzuordnen sind. Und wir haben im Kiez eine Begegnungsstätte eröffnet, in dem eben Begegnungen mit geflüchteten Menschen geschaffen werden können. Und über diese Begegnungen können eben Vorurteile abgebaut werden.
Wird das auch genutzt oder ist das dann sowas wie gut gemeint, aber am Ende ja, kommt es in der Realität gar nicht an?
Also wir haben im gesamten letzten Jahr sehr viele Aktionen gehabt, die wirklich breite Unterstützung gefunden haben. Und so eine Begegnungsstätte ist natürlich ein sehr langwieriges Projekt. Und das ist ein Prozess und wir sehen aber sehr deutlich, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und viele Menschen bereits mitnehmen konnten.
Es gibt ja oft die Befürchtung, dass rund um Flüchtlingsunterkünfte die Kriminalitätsrate steigen könnte. Ich weiß es nicht, weil man vielleicht befürchtet, die Leute, die kommen aus Gebieten, wo etwas andere Gesetze herrschen, wo andere Werte und Normen gelten. Vielleicht auch Leute, die so traumatisiert sind, dass sie verroht sind, sich gar nicht mehr halten an geltendes Gesetz und so. Wie ist das in Hellersdorf? Gibt es da Statistiken drüber, wie sich das verändert hat im Kiez?
Ja, also das ist eines der ganz klassischen Vorurteile, die gesät werden. In Hellersdorf hat es sich gezeigt, dass daran nichts ist. Die Kriminalität ist tatsächlich gestiegen. Interessanterweise aber hauptsächlich durch die rassistischen Angriffe. Es gab Böller-Anschläge auf die Unterkunft. Es sind des Öfteren geflüchtete Menschen angegriffen worden. Mit Flaschen wurde nach ihnen geworfen. Neben jetzt so etwas harmloseren Beleidigungen ist es das Auto einer Unterstützerin angezündet worden. Also dadurch ist tatsächlich Kriminalität gestiegen, aber nicht durch die geflüchteten Menschen.
Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen ausländerfeindlich, so ein bisschen, ja, eher so ein bisschen rechts ist bei vielen jüngeren Leuten mittlerweile der Mainstream, nicht bei allen und natürlich muss man das ausdifferenzieren, aber mal so grob gesagt und so. Erlebst du denn in Hellersdorf so dadurch, dass sich das Flüchtlingsheim etabliert und dass es offensichtlich auch keine großen Probleme gibt, dass Leute vielleicht ihr Weltbild überdenken oder ihr Weltbild erweitern oder so? Also passiert das oder ist das dann eher so eine Koexistenz, wo man einigermaßen klarkommt, aber auch nichts miteinander zu tun hat?
Sowohl als auch. Also wir haben einige Einzelbeispiele gehabt, wo welche wirklich radikal ihre Meinung geändert haben, die im letzten Sommer noch bei den Protesten mitgemacht haben und dann wirklich gemerkt haben, dass sie sich da wirklich irre haben machen lassen und dass das absolut falsch war. Dennoch, da hast du vollkommen recht, so ein latenter Rassismus ist derzeit leider sehr weit verbreitet in der Bevölkerung und das wird durchaus auch ja von der Politik befruchtet und gefördert, indem immer noch das Boot ist voll Rhetorik von führenden Politikern missbraucht wird.
Naja, aber wenn ich mir jetzt angucke, wie der Senat reagiert und die setzen irgendwie so eine, ja, wie nennen die das, so eine Kommission ein aus altverdienten Politikern, die sich kümmern sollen, die eine Willkommenskultur schaffen sollen, das ist jetzt ein bisschen was anderes als das Boot ist voll.
Na, das ist jetzt gerade hier im Berliner Senat die Reaktion eben auf solche Zustände, zu denen es jetzt bereits kommen musste. Aber dazu geführt hat natürlich, wie der Senat auch vorgegangen ist. Der Senat ist auch nicht besonders sensibel umgegangen mit den Anwohnerinnen bzw. mit den Bezirken. Also es wurde sehr spät unterrichtet über die Situation, sodass die Bezirke sich nicht vorbereiten können rechtzeitig, um die Anwohnerinnen zu informieren und aufzuklären. Also da hat man leider wenig aus letztem Jahr gelernt. Mhm. Und sicherlich ist es auch richtig, dass Containerunterkünfte, die nun mal menschenunwürdig stigmatisierend sind, auch nicht gerade dienlich sind, die Akzeptanz in der Bevölkerung zu steigern. Und das ist auch ein Anliegen, das uns sehr wichtig ist, dass es durchaus legitim ist, diese Unterbringungsart zu kritisieren. Das tun wir auch. Aber es gibt eben gute Organisationen, deren Hauptanliegen das ist, wie Pro Asyl oder den Flüchtlingsrat, also die sich dafür engagieren, dass solche politischen Rahmenbedingungen optimiert werden. Und unser Ansatz, und das sollte der Ansatz von den Anwohnerinnen auch viel mehr sein, sollte sein, dass man diesen Menschen umso dringender helfen muss und sie unterstützen muss.
Vielen Dank für deine Meinung, Stefan.
Sehr gerne.
Schönen Abend, tschüss.
Danke,
Stefan. Achso, sag mal, warst du heute in Marzahn bei der Demo oder gegen Demo?
Ich bin heute nicht da gewesen, aber habe bereits mit einigen Leuten telefoniert, die da waren.
Und was haben die gesagt?
Wie du die Twitter-Meldung mitverfolgt. Und es ist ein ähnliches Bild gewesen wie vor 2 Wochen und die 2 Wochen davor, dass wieder wirklich gewaltbereite Neonazis dort mitgelaufen sind. Viele Anwohnerinnen, beziehungsweise teilweise sind das ja wirklich auch die gleichen. Und dass leider wieder viele Journalisten angegriffen und bedroht wurden. Also da wird eine Einschüchterungstaktik benutzt. Die Polizei ist da leider nicht eingeschritten. Es gab, das ist eine neue Qualität gewesen, passive Bewaffnung. Also da sind einige Demonstrationsteilnehmer mit Helmen gelaufen, was eigentlich laut dem Versammlungsgesetz verboten ist. Die Polizei ist nicht hat nicht eingegriffen. Und es gab einen Informationsstand von den demokratischen Parteien, die mit Aufklärung und Fakten gegen Vorurteile diesem Protest entgegentreten wollten. Und dieser wurde leider von der Polizei wieder einmal kriminalisiert und komplett eingekesselt, sodass dieser gar nicht sichtbar und erreichbar war.
Okay. Die Beobachtung von Stefan Jung, also aus zweiter Hand Beobachtung von der Bürgerinitiative Hellersdorf hilft. Stefan, danke. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Ja, seine Meinung aus der Arbeit der Bürgerinitiative Hellersdorf hilft, die sich vor etwas über einem Jahr gegründet hatte, um eben ja in Hellersdorf, als da diese Schule zum Flüchtlingsheim umgebaut wurde, es Proteste gab, um dem eben entgegenzuwirken. Ihr habt es gehört, worüber wir geredet haben. Wenn ihr euch ein bisschen für Berliner Politik oder überhaupt für Politik interessiert, seid ihr sowieso im Bilde, worum es geht. Es gibt immer mehr Flüchtlinge in der Welt, immer mehr davon kommen nach Deutschland auch, immer mehr, also nicht mehr als in andere Länder, das müsste man sich dann nochmal genauer anschauen, so meinte ich es nicht, sondern es gibt generell mehr Flüchtlinge und natürlich kommen dann auch mehr nach Deutschland und mehr nach Berlin als bisher. 2012 waren es, glaube ich, 3000 Flüchtlinge neu in der Stadt und in diesem Jahr werden es am Ende des Jahres 12.000 sein. Und der Berliner Senat sagt jetzt, Leute, wo sollen wir die alle unterbringen? Wie sollen wir das machen? Wir bauen jetzt erstmal Containerdörfer, das geht schnell, das ist vergleichsweise billig und dann können die Leute da erstmal irgendwie wohnen über den Winter und müssen nicht frieren und haben da zumindest das Nötigste und so. Jetzt sagen Leute wie zum Beispiel Stefan von der Bürgerinitiative, das ist unwürdig, in solchen Containerunterkünften kann man doch keine Leute unterbringen. Andere demonstrieren dagegen, wie wir es gehört haben. Andere demonstrieren gegen die Gegendemonstranten. Was denkt ihr denn?
Eure Meinung jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Kann man die Ängste der Leute im Kiez ernst nehmen oder ist das am Ende, wenn man mal drüber nachdenkt, wirklich einfach nur fremdenfeindlich motiviert? Und würdet ihr auch sagen, ist für die Flüchtlinge eigentlich nicht menschenwürdig, so untergebracht zu werden? 43 Millionen Euro sollen diese 6 sogenannten Dörfer, Flüchtlingscontainerdörfer kosten. 43 Millionen Euro. Könnte man die nicht besser verwenden für richtige Wohnungen, für bessere Unterkünfte und so? Wo liegt die Grenze zwischen berechtigter Angst vielleicht und blankem Rassismus, wenn man sich jetzt diese Demonstrationen anschaut und das, was da rundum passiert? Das will ich mit euch diskutieren in dieser Sendung. 0331 70 97 110 für eure Meinung. die Antilopen-Gang mit ihrem polarisierenden Song und Beate Zschäpe hört U2 hier gehört im Blue Moon auf Fritz, wo wir über die aktuelle Debatte über Flüchtlingsunterkünfte in Berlin reden und weiter debattieren und ich sehr gerne von euch wissen möchte, was ihr darüber denkt. 6 Containerdörfer sollen gebaut werden für insgesamt 2400 Flüchtlinge in Berlin. 2 Jahre sollen die stehen, danach sollen sie eventuell wieder abgebaut werden oder vielleicht noch länger oder aber eigentlich abgebaut. 43 Millionen Euro soll das Ganze kosten und der Berliner Senat sagt, es kommen so viel mehr Flüchtlinge nach Berlin und das konnten wir so nicht absehen. Wir sind gezwungen, diese Dörfer zu bauen und wissen sonst nicht, wie wir alle diese Leute unterbringen sollen.
0331 70 97 110.
Und weiter heißt es dann, es gibt nicht so viele landeseigene Grundstücke. Auf landeseigenen Grundstücken werden diese Containerdörfer errichtet. Es gibt nicht so viele, als dass man da massig auswählen könnte. Deswegen haben wir eben die genommen, die zur Verfügung stehen. Und da kommen diese Containerdörfer drauf und da werden die Leute dann wohnen. So, wir haben das vorhin auch schon gehört von Stefan von der Bürgerinitiative Hellersdorf hilft. So, die Anwohner wurden leidlich informiert, so wie das in Hellersdorf vor etwas über einem Jahr auch schon war. Und war natürlich großes kommunikatives Versagen vom Senat, kann man glaube ich so sagen. Ja, und jetzt ist die Debatte eben da. Organisierte Neonazis nutzen jetzt diese Gunst der Stunde, nutzen auch so eine Abneigung im Kiez gegen Flüchtlinge, gegen mehr Ausländer im Kiez und so. Auf der anderen Seite marschieren da auch Leute mit, die einfach, weiß ich nicht, wovor die Angst haben. Vielleicht wisst ihr es. 0331 70 97 110. Was sagt ihr zu der ganzen Debatte? Thomas ruft aus Pankow an. Hallo Thomas.
Ja, hallo, grüß dich.
Thomas, auch in Pankow soll eines dieser sogenannten Containerdörfer gebaut werden, in der Karo-Chaussee, 480 Plätze soll es haben. Und, bin ich richtig informiert, bis Ostern sollen die alle fertig sein, also auch das in Pankow?
Ja, also Februar wurde uns gesagt, soll es fertig sein. Geplant ist wohl für 10 Jahre, wurde uns gesagt, dieses Containerdorf. Und man muss halt dazu sagen, dieses Grundstück, auf dem dieses Containerdorf entstehen soll. Der Zaun steht schon. Ich gucke von meinem Balkon direkt drauf. Total toll. ja, wirklich direkt vor der Haustür. Also dieses Grundstück war früher ein Trinkwasserschutzgebiet bis vor wenigen Jahren. Das wurde dann, der Status wurde aberkannt. Dann hat das Land Berlin dieses Grundstück an einen privaten Investor verkauft und mietet jetzt für teures Geld, nehme ich an, dieses soeben verkaufte Grundstück von diesem privaten Investor zurück, um dort ein Containerdorf für rund 500 Flüchtlinge entstehen zu lassen.
Ah ja, okay. Ich hatte es anders gelesen. Ich hatte gelesen, es seien allesamt Ländereien, die im landeseigenen Besitz seien.
Nein. Ich stehe ganz groß auf dran, wer der Investor ist an diesem Grundstück mit Riesenplakaten hier und so weiter. Also steht dran, wer der Investor ist und es ist verkauft worden und wurde jetzt zurückgemietet.
Aber das heißt, das stand jetzt bis dato leer. Also diese Aberkennung des Trinkwasserschutzgebiets hat nicht unmittelbar damit zu tun, dass jetzt diese Container da gebaut werden. Das war schon vorher.
Das war eine Grünanlage, die auch sehr schön anzuschauen war vom Balkon aus. Und jetzt steht der Zaun dort und dort wird jetzt also demnächst angefangen zu bauen, nehme ich mal an.
Wenn man dein individuelles Interesse berücksichtigt, dann hast du natürlich überhaupt keinen Bock darauf, die nächsten 10 Jahre, obwohl ich auch da gelesen habe, dass sie allesamt für 2 Jahre geplant sind. Aber wie auch immer, die nächsten Jahre statt auf eine Grünanlage auf Container zu schauen, wer auch immer da wohnt oder was auch immer man da macht.
Genau, so sieht's aus. Ja, das hat jetzt mit den Leuten, die da einziehen sollen, hat mein persönliches Interesse nichts zu tun. Ich finde einfach, so ein Containerdorf vor der Nase zu haben, ist halt nicht schön. Zumal, in einem Radius von einem Kilometer so viele nutzbare Gebäude leer stehen, alte Krankenhausgelände, die dem Senat gehören, alte Krankenhausgebäude, dann haben wir hier leerstehende Schulen. Eine von diesen Schulen wird parallel zum Bau des Containerdorfs abgerissen, obwohl dieses beheizt ist, die sanitären Anlagen dort drin funktionieren, bewachtes Objekt, würde ich wahrscheinlich eher als geeignet halten, um dort Menschen unterzubringen als so ein Containerdorf.
Ja. Also du würdest auch sagen, allgemein und auch für dich und alle Beteiligten im Prinzip wäre es sinnvoller, diese Gebäude zu nutzen, die es schon gibt und die zu renovieren, von mir aus notdürftig, als Containerdörfer zu bauen.
Ja, das geht schnell. Ja, ich meine, wie gesagt, die Fassaden, Fensterscheiben, alles intakt, weil die sind alle bewacht, die Gebäude. Die Heizungsanlage funktioniert, man sieht, dass der Schornstein raucht, also die werden auch noch beheizt, seit Jahren stehen die leer. Denke schon, dass man dort Menschen auch würdiger oder besser unterbringen kann als in einem Containerdorf. Ja.
Diese Kritik kommt ja auch von Seiten der Opposition im Senat. Die sagen, 43 Millionen Euro, lasst ihr euch das kosten, diese Containerdörfer. Da hätte man eben auch Sonnenwohnraum mit fit machen können, wie du es beschreibst. Jetzt weiß ich nicht, wenn man jetzt kein Bauingenieur ist und sowas täglich beruflich macht, mir erscheint es, obwohl die Summe erstmal riesig ist, aber wenn ich mir überlege, 43 Millionen Euro für Unterkünfte für 2400 Menschen, erscheint mir erstmal tatsächlich eine preisgünstige Variante. Ich weiß nicht, wie viele Häuser man jetzt wirklich vernünftig wohntauglich machen kann mit 43 Millionen Euro. Die sind, glaube ich, auch schnell verbraucht.
Wahrscheinlich schon, ja. Aber das mit den Preisangaben, das haben wir ja in Berlin, kennen wir ja vom Flughafen und anderen diversen Sachen, die geplant sind. Letztendlich wird es immer wesentlich teurer. Und also wie gesagt, also ich weiß jetzt, wie es anderswo aussieht, aber hier weiß ich halt, ist ein privates Gelände, also verkauft vom Senat, zurückgemietet von diesem Investor. Und ich denke nicht, dass der dort irgendwas für umsonst wahrscheinlich wieder hergeben wird. Also der wird da auch noch seinen Schnitt machen wollen. Und
was wollte der denn eigentlich da machen? Warum hat er das gekauft? Also
geplant war, so hieß es, auch als befragt worden ist, die Bürger sind ja mal befragt worden, was halten sie davon hier, wenn wir da... Sollte dort ein Gewerbegebiet entstehen, das eben von dem ansässigen Klinikum Berlin-Buch genutzt werden sollte für Forschungseinrichtungen und also diverses drumherum, Zuliefererbetriebe und so weiter von Krankenhaus und Forschung. So war es angedacht, das sollte dorthin. Und dann stand plötzlich eines Tages, als ich nach Hause kam, abends der Zaun da. Und dann habe ich mich mal im Internet erkundigt und dann also von wegen, die Anwohner wurden informiert, kann man hier in dem Fall überhaupt nicht von sprechen.
Ja, es ist ja, glaube ich, bei welchem war das? In Köpenick, bei dem war die erste Bürgerversammlung für Dezember geplant. Ich weiß nicht, ob dieser Proteste und was da jetzt passiert, man das vorverzogen hat, aber Baubeginn war ja schon und erste Bürgerversammlung im Dezember, da scheint was schiefgelaufen zu sein, den Kiez mit einzubeziehen.
Ja, die Proteste sind ja hier auch. Ich meine, ich höre in den Nachrichten immer von Hellersdorf-Köpenick, also in Pankow, Berlin-Buch wird genauso demonstriert dagegen, vielleicht nicht in der Größenordnung, aber ich denke mal so 300-400 Leute sind da auch dann. Da gibt es jetzt richtige Montagsdemos. Ja, wieder da beim letzten Montag, ich kann es ja vom Balkon alles gut einsehen und hören, waren dann auch Parolen, wir sind das Volk
zu hören. Ja, dass die Schilder habe ich gesehen im Internet, ist so lächerlich.
Das ist dann irgendwann, das wurde dann auch irgendwie um 23 Uhr, glaube ich, von der Polizei dann aufgelöst. So mit Hundestaffel und so, also war schon sehr eigenartig mit anzusehen von oben.
Könntest du dir denn vorstellen, Thomas, wo du jetzt sagst, dir geht's gar nicht um die Leute oder dir geht's ausschließlich um deine Wohnqualität sozusagen, deinen Ausblick und so.
Ja.
Könntest du dir vorstellen, deswegen gegen das Containerdorf zu demonstrieren?
Ja, gegen die Container schon, gegen die Einwohner dann nicht, gegen die späteren. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass eben die Rechtsgesinnten und aber auch die Linksgesinnten, die wegen der Rechten da sind, gar nicht mehr wegen der Container oder wegen der Flüchtlinge, quasi den normalen Bürger dort irgendwie von diesen Versammlungen fernhalten, weil die eben sich nicht da einreihen wollen. Ja, so ist eben mein Empfinden. Bei der ersten Demo war ich noch dabei. Da war auch die Linken waren dabei, sogar meine Mutter ist da mitgelaufen und dann habe ich am nächsten Tag irgendwo gelesen in der Zeitung, Rechtsradikale haben demonstriert, dachte ich, ja, so schnell wird man halt auch als Rechtsradikaler abgestempelt, weil du eigentlich nur für deine Wohnqualität auf die Straße gehst. Bin der Meinung, dass man die Menschen anders besser unterbringen kann. Bei uns zumindest in der Region, also um Berlin-Buch herum, mit diesen ganzen leerstehenden ehemaligen Krankenhausgebäuden, die meiner Meinung nach besser geeignet sind als so ein Container auf einer Wiese, die vor wenigen Jahren noch ein Trinkwasserschutzgebiet war. Ja, und ich meine, ich weiß auch nicht, wo das Wasser hin ist, ist ja immer noch da.
Ja, okay, aber da das nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Containerdorf steht, sondern sowieso aberkannt wurde, offensichtlich, weil man das Grundstück dann besser verkaufen kann oder dass
dieses
Trinkwasserschutzgebiet nicht mehr braucht, ist das für die Diskussion nicht so erheblich, denke ich.
Nee, ist es nicht, aber bebaut darf es nicht werden. Ich vermute auch, dass der Investor deshalb das auch wieder zurückvermietet an den Senat, weil er jetzt irgendwie mitgekriegt hat, da laufen ja ein Haufen Rohre lang. Ich bin jetzt auch kein Ingenieur. Aber ich glaube, dass man mit festen Gebäuden da sowieso nicht bauen darf. Und deswegen haben die wahrscheinlich sich gedacht, vermieten wir es halt wieder zurück. Ist halt nur kurios, dass man in den Nachrichten überall hört und liest, dass es nur senatseigene Grundstücke sind. Und dann sieht man hier vor der Tür eigentlich, wie es wirklich läuft, eben, dass es ein privates Grundstück ist, was wieder zurückgemietet wird.
Thomas, eine Frage noch. Also vor meinem Balkon entsteht kein Containerdorf, deswegen kann ich dann nicht sagen, ja, wäre für mich kein Problem. Aber wenn man sich überlegt, oder mal diese Argumentation, die Leute kommen aus Kriegsgebieten und müssen irgendwo hin, weil zu Hause wurden die vertrieben. Also deswegen sind die hier. Berlin ist aber arm und auch schon ziemlich dicht besiedelt und hat einen wahnsinnig angespannten Wohnungsmarkt. Also wo sollen die Leute schlafen? Also irgendwo muss man diese Container bauen. Angenommen, man folgt mal dieser Logik. Ist das dann zu viel verlangt von dir, mal 2, 3 Jahre auf so ein Containerdorf zu gucken, damit die Leute irgendwo bleiben können?
Ja, jein. Jein. Die Problematik sind ja auch nicht nur die Container, sondern auch der Standort der Container. Ja? Also ich weiß zum Beispiel, es wurde uns gesagt, dass damit gerechnet wird, dass sehr viele Kinder mitkommen. Ja, also dass sehr viele Kinder dort einziehen sollen. Es gibt aber in Buch und auch Karo, also angrenzend, weder verfügbare Kita noch Schulplätze. Also es gibt keine Kita-Plätze. Ich weiß von Müttern, die ihre Kinder nicht loswerden, damit sie arbeiten gehen können, also kein Kita-Platz bekommen. Mhm. Jetzt ist natürlich meine Frage, wenn jetzt dort 150 Kinder, ich sage jetzt mal, bei 500 Leuten könnte ich mir vorstellen, 150 Kinder, jetzt 150 Kinder kommen, die sollten ja theoretisch auch in die Schule und in die Kita gehen. So hieß es, frage ich mich, wo. Ja, also das ist wahrscheinlich bei der Planung auch komplett außen vor gelassen worden.
Ist vorstellbar. Also ich habe gelesen, dass jetzt sozusagen in Köpenick, wo ja das dieses Containerdorf vor Weihnachten schon fertig und in Betrieb gehen soll, dass da jetzt nach Schul- und Kita-Plätzen und dem geschaut wird und so. Also ich hatte es auch so verstanden, der Senat fühlte sich derart hilflos und musste derart schnell handeln. Ja, also gibt wahrscheinlich auch noch eine andere Seite oder eine andere Sicht darauf, aber so habe ich es verstanden, dass sie erstmal geguckt haben, wo können wir das überhaupt hinbauen? So, wir müssen was bauen und haben halt irgendwie die Grundstücke genommen, die verfügbar sind. Erstmal völlig egal, was da ansonsten noch steht. Hauptsache, das Grundstück ist irgendwie verfügbar und wir können irgendwo Unterkünfte schaffen. Insofern, ja, das ist dann das kleinere Problem. Ne? Erstmal müssen die Leute irgendwo wohnen, schlafen und dann muss man gucken, was man denen sonst noch irgendwie helfen kann.
Ja, sicherlich.
Ich finde, die interessante Frage so ein bisschen dabei ist politisch. Manche sagen ja jetzt, pass mal auf, damit hätte aber jeder Senat auch rechnen können, dass diese Flüchtlingsströme kommen werden. Denn diese Krisenherden, die es in der Welt gibt, vor allen Dingen im Nahen Osten, auch in Afrika und so, die sind ja nicht so nagelneu. Und man hat die sich entwickeln sehen. Und natürlich, wenn man liest irgendwie, da sind Hundert- und Zehntausende auf der Flucht. So klar, kommen irgendwann davon auch welche in Europa an und auch bei uns und so, ne? Da hätte man sich ein bisschen drauf einstellen können. Kann ich schlecht beurteilen, aber so argumentieren manche.
Hätte man gekonnt, ja. Ne? Und wie gesagt, also Schulen, Kitas gibt's nicht. Nach wie vor, also meine Meinung ist wirklich, also diese wahrscheinliche Container, wir sollen ja bei uns, ich weiß nicht, wie es anderswo aussieht, doppelstöckig, ich weiß ja, wie sowas aussieht, ja, kennt man ja von der Baustelle halt so ein Container. Das ist dann, weiß ich nicht, ob das so die optimale Lösung ist. Ja. Auch wenn es nur für 2 Jahre ist. Also möchte wahrscheinlich niemand direkt vor seiner Tür haben. Ja, irgendwo müssen sie hin, das ist richtig. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, dass diese Gebäude, hier sind ja auch Gebäude leerstehend, die sind vor wenigen Jahren noch saniert worden. Die sind saniert worden und stehen seitdem leer. Ja, so. Und da hätte man mit Sicherheit, wäre das günstiger gewesen, als so Container halt auf die Wiese zu stellen.
Okay, vielen Dank für deine Einschätzung, ja. Thomas.
Alles klar.
Alles Gute.
Ich bedanke mich.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Thomas aus Pankow an der Karower Chaussee in Pankow wird auch ein sogenanntes Containerdorf gebaut. 480 Plätze soll es haben. Bis Ostern sollen alle diese Containerdörfer fertig sein. Es ist so die Frage, wie man das beurteilt. Wir haben gerade gehört, dass das überhaupt kein Problem wäre für ihn, wenn in der Nachbarschaft Häuser saniert worden würden. Es stehen genug leer. Aber so ein Containerdorf direkt da, fragt er sich, wem tut man damit eigentlich was Gutes? wird es den Geflüchteten nicht, die da irgendwie in Containern wohnen wollen, ihm nicht, weil er auch keine Lust auf diese Aussicht hat und so. Und wieso nimmt man nicht dieses Geld, um die leerstehenden Häuser ringsrum etwas zu sanieren, sodass man da die Leute unterbringen kann? Eine Meinung von wahrscheinlich vielen. Es gibt eine Debatte in Berlin über die Flüchtlingsunterkünfte, die jetzt im Bau sind, darüber, wie man eigentlich Flüchtlinge menschenwürdig und wo unterbringt, welche Interessen die Anwohner dabei haben, welche Interessen sie haben müssen und sollen, was man aber akzeptieren sollte als hilfsbereiter Mensch. Über all das wird diskutiert und das machen wir nach den Nachrichten weiter hier in diesem Blue Moon. Dann mit Martin aus Hellersdorf. Martin?
Ja?
Du warst heute bei der Demonstration bzw. Gegendemonstration gegen die Flüchtlingsunterkünfte in Marzahn.
Genau, ich war nicht bei der Gegendemonstration. Es gab leider nur eine kleine Gegenkundgebung. Das hat vorhin Stefan ja schon erzählt. Ich bin mitgelaufen an der Demonstration, der sogenannten Montagsdemonstration, um mir ein eigenes Bild zu machen. Und was ich dort gesehen habe, war ziemlich erschreckend.
Das
ich bin so circa auf der Hälfte dazugekommen.
Wirst du uns gleich erzählen nach den Nachrichten, Martin?
Okay.
Gut, bis gleich.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Mit Henrik Schröder, wie bringt man und wo bringt man die vielen, vielen Flüchtlinge, die aufgrund der aktuellen politischen Lage in der Welt nach Berlin strömen, unter? Wie bringt man die richtig unter und wo und wie geht man davor? Ist das in Ordnung, so wie der Senat es jetzt macht, Containerdörfer zu bauen? 6 an der Zahl, bis Ostern sollen sie fertig sein, 43 Millionen Euro kosten. Ist das ja der Situation geschuldet? Es kommen sehr viele im sehr kurzen Zeitraum und irgendwo muss man sie unterbringen. Ist das okay? Könnt ihr damit leben? Findet ihr das auch in Ordnung? Findet ihr das menschenunwürdig? Habt ihr Verständnis dafür, dass Leute protestieren aus den Kiezen dagegen, weil sie Angst davor haben, dass 300, 400, 500 Flüchtlinge dann in dem Kiez wohnen? Oder habt ihr schon auch das Gefühl, wir haben das vorhin am Anfang von Stefan vom Verein Hellersdorf Hilft gehört, der meinte, naja, also sein Eindruck ist schon, dass dort viele auch organisierte Neonazis mitlaufen, Rechte mitlaufen und sich einige Bürgerinnen und Bürger aus dem Kiez, die dann da mitgehen, bei diesen Demos sich schon ganz schön davon blenden lassen und so. Was denkt ihr?
0331 70 97 110.
Martin ist aus Hellersdorf, ist 22 und jetzt in der Leitung. Martin.
Hallo.
Du bist heute mitgelaufen als Beobachter bei der Demo der Rechten und der Anwohner. Heute Abend, bei Twitter habe ich gelesen, etwa 1000 Leute waren da, haben demonstriert. Warum bist du da mitgelaufen als Beobachter und was hast du gesehen?
Ich bin mitgelaufen, weil ich mir gerne meinen eigenen Eindruck machen wollte. Nicht nur was die Zahlen der Teilnehmer angeht, es gibt ja unterschiedliche Angaben immer wieder, sondern auch über den Charakter der Veranstaltung. Und ich dachte mir, ich laufe mal in kritischer Distanz mit, gucke, was für Leute da rumlaufen, was die rufen. Und genau, das war auch eigentlich ganz
gut. Aber hast du da irgendeinen Hintergrund? Bist du bei irgendeiner Initiative oder irgendwas mit dabei oder machst du das für dich? Oder?
Mein Interesse ist einerseits, weil ich in Hellersdorf wohne, aber andererseits, weil ich auch an der Hochschule, an der Alice-Salomon-Hochschule dort studiere, immer wieder mit dem Thema Flüchtlingsarbeit und Unterbringung von Flüchtlingen konfrontiert bin, weil ich auch ein Arbeitsfeld für Sozialarbeiter bin, aber auch damit, dass es sehr, sehr viel Hass gibt gegen Geflüchtete und sehr, sehr viel Abneigung. Und deswegen wollte ich mir das mal anschauen.
Okay, man hört an deinem Wording, dass du Geflüchtete sagst statt Flüchtlinge, schon heraus, dass du sensibel bist bei diesem Thema oder schon auch einen Standpunkt dazu hast.
Auf jeden Fall, was auch daran liegt, dass ich Sozialarbeit studiere und das Thema mir immer wieder begegnet. Auch darum, es geht auch immer wieder darum, wie vermittelt man das Thema, wie geht man mit Protesten um, wie geht man damit um, dass Leute sich unwohl fühlen, wenn sie in Stadtteilen wie Marzahn untergebracht werden als Geflüchtete.
Ich finde es schwierig zu beurteilen. So, wenn man jetzt mal überlegt, also wirst du uns gleich erzählen, was du da alles gesehen hast, aber natürlich sollte man Rassismus und offene Fremdenfeindlichkeit kann man nicht tolerieren und nicht stehen lassen. So, das ist klar, wenn das wirklich so motiviert ist. Aber wenn Leute jetzt so, sagen wir mal, die haben nicht so ein Riesenweltbild, die sind nicht so weltgewandt und die kennen nicht so viele Ausländer und jetzt hören die Menschen hier vor meiner Tür kommen, so ein Flüchtlingsheim mit 500 Leuten und dann und die haben Angst vorm Fremden. Ist irgendwie was Menschliches, Angst vorm Fremden zu haben und so, ne? Ob man das jetzt richtig findet oder nicht, aber hast du ein gewisses Verständnis auch dafür, dass Leute dann dagegen demonstrieren, weil sie denken, oh Gott, wie wird hier meine Umgebung werden?
Nein, auf keinen Fall. Also einerseits, weil es nicht irgendwelche Demonstrationen und irgendwelche Versammlungen waren, sondern weil es von Anfang an klar dominiert war von rassistischen Parolen, von Infrastruktur, die von Berliner Rechtsextremen gestellt wurde. Dafür habe ich kein Verständnis. In Köpenick auf der Demonstration von demokratischen Parteien, die sich gegen die Nazis gestellt haben, wurde gerufen, wer mit der NPD marschiert, ist ein Nazi. Ich weiß nicht, ob man automatisch ein Nazi ist, wenn man mit der NPD demonstriert. Man muss sich aber den Vorwurf anhören und fallen lassen, dass man anscheinend ziemlich viel Sympathie für die hat. So wie die heute Abend aufgetreten sind, die Leute, sehr, sehr aggressiv. In den ersten Reihen liefen bekannte Berliner Rechtsextreme. Uwe Dreisch, Landesvorsitzender der Partei Die Rechte, war zum Beispiel da. Sebastian Schmidtke, NPD-Vorsitzender, war auch da. Wer das nicht sehen will, der muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass er mehr als recht ist, sondern der muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass er mit Nazis läuft und mit diesen Sympathien hegt.
War denn die NPD als Organisation klar erkennbar bei diesen Demos, von denen du redest?
Nein, das ist das Interessante an der Strategie, die Nazis gerade in Berlin verfolgen. Genauso wie in Hellersdorf treten sie nicht als NPD oder als Organisation aus. Sie sind aber von Anfang an mit eigenen Facebook-Seiten am Start, das heißt in Bürgerbewegung oder Bürgerinitiative. Sie distanzieren sich von der NPD nicht direkt. Sie sagen, sie sind unpolitisch, sie sind nur besorgte Anwohner. Aber abgesehen davon sind die Inhalte teilweise 1:1 das, was die NPD sonst von sich gibt. Und personell hat sogar der Berliner Kurier das vor einer Woche aufgedeckt.
Das große Investigativorgan Berlins.
Genau, selbst die haben geschrieben, die Rattenfänger von Marzahn, weil sie herausgefunden haben, dass eigentlich alles, sei es die Ordner, der Lautsprecherwagen, die Anmeldung von langjährigen Nazi-Aktivisten gestellt war.
Und siehst du nicht Lieschen Müller und Heinzchen Schmidt da mitlaufen, weil die denken, ja, nee, will ich auch nicht so ein Asylbewerberheim hier haben. Ist mir auch egal, wer den Lautsprecherwagen stellt. Ich laufe jetzt mal mit.
Ich glaube, ich würde noch mal einen Punkt zurückgehen. Also das erste Mal, dass Nazis dort in Erscheinung getreten sind in letzter Zeit, war in der BVV. Das war am 23.10. Dort bin ich hingegangen als Bürger, weil ich dachte, das ist vielleicht ein Ort, wo auch andere normale Bürger hingehen, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Die BVV ist öffentlich, dort über das Containerdorf diskutiert. Erstaunlicherweise waren da verdammt wenig Leute, die man jetzt als normale Bürger zeichnen würden, sondern verdammt viele Leute, die sich klar zu den Nazis gestellt haben. Als es in der BVV sich schon abgezeichnet hat, dass es einen rassistischen Protest geben könnte, habe ich mir schon Sorgen gemacht. Als ich dann meine ersten Montagsdemo war, war mein Bild, natürlich sind es nicht nur organisierte Nazis, aber sie sind auf jeden Fall Leute, die ich als Rassisten bezeichnen würde. Und die Parolen gehen auch weiter. Leute heute wurden bedroht und Journalisten wurden als Lügenpresse bezeichnet und auf die Fresse. Also das sprengt nochmal den Rahmen von bürgerlichem Rassismus, sondern geht ganz klar eine Ecke, die ganz, ganz weit rechts ist. Und wer sich da als Lieschen Müller ausgibt und sagt, er ist einfach nur ein Bürger, dem kann ich das nicht abnehmen.
Okay, verstehe. Ich kann nicht beurteilen, ob das stimmt oder nicht, was du sagst, aber ich verstehe deine Argumentation und wie du es beobachtest. Ich hätte gedacht, natürlich instrumentalisieren Neonazis, rechte Gruppierungen diese Proteste, zetteln die teilweise vielleicht auch an, aber am Ende treffen sie damit vielleicht auch einen Nerv von im Alltag eher unpolitischen, unpolitisierten Bürgerinnen und Bürger aus der Gegend, die dann da aber mal mitlaufen, weil es halt um ihre Nachbarschaft geht. So.
Ja, ich würde auch sagen, da laufen normale Leute mit, aber das ist genau das Problem. Die hunderten Bürger, die sich dann doch dort anschließen, sind ja meiner Meinung nach ein Zeugnis dafür, dass es einen sehr, sehr tief verankerten Rassismus gibt, der wiederum Überschneidungspunkte hat mit organisierten Nazis. Das ist das Problem, über das Problem müssen wir reden. Selbst wenn dort nur Bürger in Anführungsstrichen stehen würden, wäre das für mich auch ein Problem, weil dann würde ich sagen, das sind jetzt vielleicht keine organisierten Nazis, aber es sind ganz klar handfeste Rassisten, die in ihren Parolen, in ihrer Rhetorik, die Rhetorik ist öffentlich, die kann man im Internet auf deren Facebook-Seiten lesen, zu Mord aufrufen teilweise, zu Gewalttaten aufrufen. Das ist nicht, wir wollen jetzt eine Unterschriftensammlung machen, was auch schon schlimm genug wäre, sondern das sind Leute, die kein Problem haben mit, heute waren da Leute, die ins Hooligan-Spektrum es war ein Hooligan-Spektrum. Die haben versucht, Leute anzugreifen. Es sind immer wieder Böller geflogen aus der Demo. Leute haben Motorradhelme getragen. Das war ein sehr martialischer Auftritt.
Mhm. Verstehe. Also mich hat es gewundert, als ich vorhin las, am Anfang des Abends hieß es ja noch 50 Demonstranten, 50 Gegendemonstranten, so nachdem am Wochenende ja richtig was los war, dachte man, okay, na gut. Und dann wurden es aber fast bis zu 1000. Da habe ich schon gedacht, schafft man es an einem Montagabend mal eben so 1000 Leute auf die Straße zu bringen, wenn da nicht was Organisiertes dahinter steckt, wenn da nicht ein Netzwerk dahinter steckt?
Eben, da steckt ein ziemlich gutes Netzwerk hinter. Die NPD war auf Flyer verteilen. Am letzten Wochenende auf jeden Fall steckten Flyer der NPD im Briefkästen rund um den Dumberger Damm. Und es sind auch, wie man sieht, Leute, die dort wohnen, weil es war nicht so danach, dass hunderte Leute am S-Bahnhof standen, sondern es ist dort, der Großteil der Leute kommt von dort, es sind Rassisten, die dort leben und das macht mir Angst. Wenn es jetzt Leute wären, die aus Brandenburg anreisen würden oder von weit her, dann würde mich das weniger beängstigen. Aber so habe ich wirklich ein blödes Gefühl, wenn ich darüber nachdenken muss, dass dort bald mehrere hundert Flüchtlinge leben müssen oder geflüchtet leben müssen. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ja.
Das erinnert mich an daran Erzählungen, die meine Eltern mir aus den 90ern erzählt haben.
Als noch damals hießen diese Orte noch Asylantenheime, brannten.
Genau.
Wir haben vorhin,
meine Mutter das erzählt am Telefon, dann sagt sie, es erinnert sie daran, wie sie vom Fernseher saß und die Bilder aus Rostock-Lichtenhagen gesehen hat. Ich will nicht, dass es so weit kommt, aber dafür braucht es ein klares Zeichen. Und das wurde am Samstag gesetzt, das muss ich aber leider fortsetzen. Jeden Montag müssen dort Leute sein
aber,
und sagen.
Wir haben vorhin vom Verein Hellersdorf Hilft gehört, dass in Hellersdorf, wo vor einem Jahr eine leerstehende Schule zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut wurde, wo die Proteste auch groß waren, auch die Ressentiments groß waren und so, wo sich jetzt die Lage wohl wirklich so weit beruhigt hat, dass das ein einigermaßen normales Leben ist. Also der Stefan vom Verein Hellersdorf hat erzählt, es gibt teilweise eine Koexistenz, wo man sich irgendwie egal ist und sich in Ruhe lässt. Es gibt aber teilweise auch tatsächlich Begegnungen, die stattfinden und sowas wie eine Integration oder so. Warum sollte das nicht jetzt auch passieren? Nachdem der Aufschrei groß ist, dann kommt es, dann merkt man, naja, irgendwie sind die Leute auch ganz okay und sehr dankbar, dass sie hier sein dürfen. Viel heiße Luft um nichts.
Ich würde Stefan zustimmen, dahingehend, dass die Situation in Hellersdorf sich positiv verändert hat. Aber was mich erschreckt, ist, dass die Situation in Marzahn gerade nicht zu vergleichen ist mit Hellersdorf.
Warum?
In Hellersdorf haben wir im letzten Jahr keine 800 Nazis gesehen und Bürger gesehen, die zusammen demonstriert haben. Das waren Zahlen von rassistischen Demonstranten, die weit unter dem lagen, was wir gerade in Marzahn sehen. Sie waren auch nicht so gut organisiert und sie haben es auch nicht geschafft. Heute war die vierte Montagsdemo plus die Demo am Samstag. Das heißt, 5 große Versammlungen von Rassisten, das gab es in Hellersdorf nicht. Was es in Hellersdorf gab, war auch ein klarer Widerstand und langfristig hat sich da was Positives entwickelt. Aber da wäre ich vorsichtig, Vergleiche zu ziehen, dass es auch nur eine Frage der Zeit ist, weil die Situation ist anders.
Findest du, dass man vom Seiten des Senats her das hätte anders machen sollen, anderen Kiez wählen, die Bürger anders einbinden? Oder hast du Verständnis dafür, wenn man da von der Seite aus sagt, tut mir leid, es ging einfach nicht anders, die Notsituation war zu groß?
Das Problem setzt ganz woanders an. Ich glaube, dass eigentlich die Möglichkeit bestehen würde, dass auch Geflüchtete selbst sich aussuchen könnten, wo sie wohnen. Es gibt in Berlin auch Probleme auf dem Berliner Wohnungsmarkt, aber das Problem löst man nicht dadurch, dass man für Geflüchtete Sonderkontingente in irgendwelchen Heimen zur Verfügung stellt, sondern die sollten sich genauso wie alle anderen Menschen einzelne Wohnungen suchen dürfen, das selbst bestimmen sollten. Und dann hätte man auch nicht das Problem, weil dann würden wahrscheinlich wenig Leute freiwillig nach Marzahn ziehen, weil sie ganz genau wissen, dass sie dort angefeindet werden.
Aber die würden auch auf dem freien Wohnungsmarkt irgendwo in zentrumsnahen Kiezen keine Chance haben.
Genau, da müsste man dann eine Lösung finden. Da müsste man gucken, wie vielleicht städtische Wohnungsbaugesellschaften extra Wohnungen für die zur Verfügung stellen, weil es eine strukturelle Diskriminierung gibt. Aber das Containerdorf sehe ich auch sehr, sehr kritisch. Nichtsdestotrotz, Leute werden da einziehen und sie haben auch gar keine Wahl. Deswegen müssen wir uns zu ihnen stellen und mit ihnen solidarisieren.
Aber wenn ich mir anschaue, 2012 kamen 3000 Flüchtlinge neu nach Berlin. In diesem Jahr, am Ende des Jahres, sollen es 12.000 dann sein, also 4-mal mehr. Ist das nicht sehr viel verlangt, wenn man sagt, ja, man müsste das auch über den regulären Wohnungsmarkt abwickeln und so? Und also, welche Politik soll das schaffen, so schnell so viele Menschen zu integrieren so in die Stadt?
Das Problem wäre ja nicht von einem Tag auf den anderen da, sondern das ist auch schon ein bisschen absehbar. Und natürlich, da müsste eine andere Wohnungspolitik her, keine Frage. Da müsste ganz anders gebaut werden, da müsste mehr günstiger Wohnraum geschaffen werden. Nicht nur für Geflüchtete, für alle Menschen. Genau. Und das Problem kann jetzt nicht auf den Rücken der Leute ausgetragen werden, die dorthin ziehen müssen und sich wahrscheinlich kaum zum Supermarkt trauen werden, wenn das so weitergeht wie momentan.
Ja, also auf der anderen Seite ist es aber auch, wenn deine Beobachtungen zutreffen und es sind eben tatsächlich organisierte Rechte, die für diese Stimmung dort sorgen, ist es ja auch fast schon ein bisschen beruhigend, denn diesen Bodensatz an Rechten, die sind ja auch nicht neu, sondern die waren auch vorher schon da und anscheinend scheint so das gemeine Volk und der gemeine Bürger doch nicht so sehr aufzuspringen dann auf den Zug. Weißt du? Also wenn es nur die sind und das nicht jetzt irgendwie ein Mainstream wird in dem Kiez oder so, sondern es die Radikalen bleiben, die dagegen sind, dann ist das nicht die schlimmste Situation, die es geben könnte.
Ja, also einerseits würde ich sagen, klar, der organisatorische Rahmen wurde von organisierten Nazis gesteckt. Die Masse der Leute auf den Demonstrationen auf jeden Fall heute und am letzten Montag waren aber Leute aus Marzahn. Die sind nicht irgendwie mit Autos und S-Bahn abgereist, sondern sind zu Fuß nach Hause gegangen. Das kann einen natürlich beruhigen, weil man kann sagen, es waren vielleicht heute 650 bis 750. In Marzahn leben weitaus mehr Leute. Was mich aber erschreckt, dass so wenig Leute heute auf die Straße gegangen sind, um zu zeigen, Marzahn besteht nicht nur aus Rassisten und Leuten, die schweigen, sondern wir sind diejenigen, die uns mit den Geflüchteten solidarisieren. Das fehlt. Und das ist schon auffällig, dass in einem Berliner Bezirk das möglich ist, dass mehrere hundert Leute auf einer Nazi-Veranstaltung sind und kaum Leute dagegen demonstrieren.
Tja, Montagabend und nachdem am Sonnabend schon eine große Demo war, hat man eventuell das auch von den Demonstrationswilligen unterschätzt, wie viele Leute da heute Abend wieder zusammenkommen gegen die Unterkünfte?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Am zweiten Montag gab es allerdings ein ähnliches Bild. Damals waren es nicht annähernd so viele Leute auf der rechten Veranstaltung. Da waren es aber auch nur 150 beim Gegenprotest, wenn es hochkommt. Und da ist die Zivilgesellschaft in Marzahn gefragt, auch in Hellersdorf, auch in umliegenden Bezirken. Ich finde, das ist ein Problem, was alle Leute in Berlin angeht. Und nur weil es zufällig gerade in Marzahn jetzt so eskaliert, heißt das nicht, dass Leute sich darum alleine drum kümmern sollten. Das hat man auch gesehen. Am Samstag gab es eine relativ breite Front von Zivilgesellschaft und Leuten, die das Maul aufmachen wollten gegen Nazis, die dort demonstriert haben. Das waren Leute aus allen Berliner Bezirken, auch aus Marzahn, auch aus Hellersdorf.
Die Meinung von Martin ebenfalls aus Hellersdorf. Danke, Martin, für deine Beobachtung und deine Haltung dazu. Bis dann, tschüss. Tschüss. Also Martin ist mitgelaufen heute bei der Demo der rechten und vermeintlich besorgten Anwohner. Er hat gesagt, er hat eigentlich keine ganz normalen Anwohner sozusagen gesehen, die nicht, keine Nazis sind oder nicht, Nazis ist ja eine ganz große Keule, so sollte man auch vorsichtig mit sein, okay. Aber die nicht tatsächlich auch recht sind, so ganz normale Leute, die einfach nur Angst um ihren Kiez haben oder wovor auch immer, hat er nicht gesehen nach seinen Beobachtungen. Er fand schon, dass da den Ton organisierte rechte Hooligans auch, wie er sagt, angegeben haben. Und er findet es traurig, dass sich dann relativ wenig, ich habe von 150 Gegendemonstranten gelesen, sich dem entgegengestellt haben. Heute, am Wochenende, sah das anders aus. Berlin diskutiert auf jeden Fall weiter darüber, wie man die vielen, vielen Flüchtlinge vernünftig wo unterbringen kann. Und ich würde gerne von euch wissen, was ihr von den Protesten gegen diese Flüchtlingsunterkünfte haltet. Kann man da überhaupt mitprotestieren, wenn man weiß, das ist irgendwo, da steckt die NPD mit drin, da stecken andere rechte Organisationen mit drin. Kann man, ist das überhaupt möglich, da mitzudemonstrieren, so wie Martin das sagte, und nicht selbst ein Rechter zu sein? Oder schaut ihr auch so wie Martin auf und sagt, das macht euch schon ein bisschen Angst, das ist beschämend. So, wie kann das sein, dass man irgendwie Leute, die aus Not fliehen und die dann nur in so Containern untergebracht werden, dass man noch nicht mal das vor seiner Haustür haben möchte. 0331 70 97 110. Tim aus Strausberg, hallo.
Hallo, grüß dich.
Tim, verfolgst du auch aus Strausberg das, was in Berlin passiert rund um dieses Thema?
Ja, leider, leider bin ich ein gebranntes Kind bei so Sachen und musste leider verfolgen, auch wenn es mir nicht schmeckt, aber das Interesse ist immer da.
Woher kommt das?
Na, also kurz zu meiner Historie. Ich war viele, viele Jahre bei der Armee, 15 Jahre war ich bei der Armee, hab dann auch natürlich, irgendwann bin ich Soldat, also als Soldat, Zeitsoldat geworden, im normalen Werdegang, bin irgendwann Berufssoldat geworden und im Rahmen von so einem Berufssoldat-Arrangement muss man natürlich auch mal einen Auslandseinsatz mitmachen. Und wer mir erzählt, dass jemand aus einem Auslandseinsatz wiederkommt und nicht traumatisiert ist, der hat entweder keine Ahnung oder war noch nicht im Auslandseinsatz. Das ist tatsächlich so. Und ich vermisse in dieser Diskussion entscheidende Punkte. Ich vermisse zum Beispiel diese Diskussion, dass wir einfach mal darüber reden, kann man den Menschen anders helfen? Müssen wir denn gegen andere politische Einstellungen demonstrieren? Oder können wir nicht dafür demonstrieren, dass die Leute hier aufgenommen werden? Können wir nicht dafür demonstrieren, dass die Leute hier vernünftig willkommen geheißen werden? Können wir den Leuten nicht einfach helfen? Wir vergessen alle einfach, was wir für eine Nation sind. Wir sind eine Nation, die von ihren Siegermächten wieder aufgebaut wurde. Wir sind eine besiegte Nation. Und diese Nation wurde durch die Mächte, die sie besiegt hat, wieder aufgebaut. Ich bin niemand, der sagt, dass in Deutschland alles gut ist und dass alles gut gelaufen ist und dass es hätte nicht besser laufen können. So ist es nicht. Und ich interessiere mich für kein politisches Lager. Aber man muss einfach mal bedenken, dass die Leute aus dem Krieg kommen, dass sie ganz schlimme Sachen erlebt haben. Und man muss einfach mal bedenken, dass die Leute Hilfe brauchen. Und die Hilfe sollten wir denen geben. Und wir sollten nicht darüber reden, wie wir das gestalten, dass die uns nicht auf den Sack gehen. Wir sollten darüber reden, wie wir die Hilfe so gestalten können, dass die Leute ihr Trauma verarbeiten können.
Meinst du, dass es vielen Leuten hier, die ja eher latent dagegen sind, dass jetzt noch mehr kommen, auch eher dagegen sind, dass in ihrer Gegend eine Flüchtlingsunterkunft gebaut wird, meinst du, das ist den Leuten nicht klar in all dieser Dramatik, wie du es schilderst?
Auf jeden Fall ist es dir nicht klar. Wir müssen doch mal denken, wo wir herkommen. Wir müssen doch mal drüber nachdenken, woraus Deutschland erwachsen ist. Wir sind ein Staat, der totalitär die Macht ergriffen hat in ganz Europa, der wirklich hätte eingestampft werden können. Also guck mal, du sitzt in Potsdam, du könntest Polen sein, ich sitze in Strausberg, ich könnte irgendwo zu wegen mir Frankreich hören und der ganze Bayern und weiß ich nicht, Socks könnte Österreich sein. Wir hätten total ausradiert werden können.
Socks. Bayern darf man ungestraft Gesocks nennen, ne?
Ohne die Hilfe der Leute, ehrlich, die uns tatsächlich besiegt haben, wären wir nicht verwirrt sind. Also das darf man überhaupt nicht vergessen. Und ich muss immer sagen, also du wirst irgendwann im Laufe des Gesprächs mich sicherlich noch fragen, warum ich nicht zu den Demos gehe. Und dann komme ich da mit den Ausreden von wegen weiter Anfahrtsweg und so weiter. So ist es aber nicht. Ich habe einfach Angst. Also mir ist es sehr wichtig. Ich war lange Jahre Berufssoldat und bin tatsächlich, habe mein sicheres Einkommen aufgegeben und habe was anderes gemacht. Das gehört nicht her. Und habe mich dazu entschlossen, mein Geld selber zu verdienen. Und für mich war der entscheidende Punkt, dass mir meine Familie wichtig ist. Auch aufgrund dessen, was ich im Auslandseinsatz sehen musste. Was ich wirklich sehen musste. Und ich hab Angst, mit meinen Kindern auf so eine Demonstration zu gehen. Zumal ich nicht wüsste, auf welche Seite ich mich stellen sollte. Und mir ist es dann auch tatsächlich, ich habe es heute auch bei Facebook geschrieben.
Naja, was heißt, auf welche Seite du dich stellen solltest? Also so wie du es gerade beschrieben hast, ist ja relativ klar, auf welcher Seite du stehen würdest. Also auf jeden Fall gegen die dagegen sind.
Ich bin ja nicht gegen irgendwas. Ich bin dafür, dass man den Leuten hilft.
Genau, aber wenn du diesen Standpunkt hast, dann bist du ja gegen die, die dagegen sind, dass man denen hilft.
Nee, die dagegen sind, das ist ja das, was ich meine. Die dagegen sind, da bezweifle ich tatsächlich, dass die dagegen sind. Ich denke eher, dass das so ein Alibi-Ding ist, um mit denen, die dafür sind, irgendwie Streit zu machen. Ist, wie ich meine?
Ja, aber deswegen habe ich vorhin gefragt, ob du meinst, es liegt daran, dass die Leute das einfach nicht genug verinnerlichen oder nicht genug verstehen, genau, aus welchen Umständen womöglich diese Flüchtenden kommen. Es kann natürlich auf der anderen Seite auch sein, dass die Leute das vielleicht sehr gut verstehen, aber derartig fremdenfeindlich sind, dass die sagen, ist mir egal, ich will die hier trotzdem nicht haben.
Na, ich denke eher, dass da der Hase daran Pfeffer liegt, dass da eigentlich nur Gewalt produziert werden soll. Dass diese, also wir haben ja von den Vorrednern, die übrigens sehr gute Kommentare schon gesagt haben, schon gehört, dass eigentlich das Problem gar nicht da ist, wenn es erstmal, also wenn man sich dem Problem stellt, ist es gar nicht mehr so groß, wie es vermutet wird.
Hm. Ja?
Und wenn ich mit meinem Kind auf so eine Demo gehe, dann ist es mir eigentlich egal, ob das von einem Stein getroffen wird, den ein Rechter, ein Linker oder ein Elf geschmissen hat.
Ja gut, ob man jetzt unbedingt mit kleinen Kindern zu solchen Demonstrationen gehen muss, ist dann noch eine andere Frage. Also ich hätte dich, glaube ich, auch gar nicht gefragt. So, also aber wo du es aufbringst, so denke ich schon. Also wenn man so einen klaren Standpunkt hat wie du, und du sagst ja selbst, du bist jetzt nicht parteipolitisch motiviert, empfindest dich auch nicht als links oder so, aber du bist auf jeden Fall dafür, dass man diesen Menschen in Notsituationen hilft. Also dann würde ich doch aber ganz klar sagen, dass diejenigen, die sagen, die Leute sollen hier nicht hin, wir wollen denen nicht helfen, das sind deine politischen Gegner, sagen wir mal so.
Aber schieben die das nicht vor? Also die könnten ja auch am Reichstag sich hinstellen und könnten sagen, nein, wir wollen das nicht.
Das ist eine Bannmeile.
Die könnten auch jeden Tag nach Wunsiedel fahren und sich da verarschen lassen auf ihrem Protestmarsch. Die könnten überall hinfahren und mehr Gehör kriegen, als wie dahin fahren, wo sie Schlägereien provozieren. Also ich weiß nicht, ob tatsächlich da dieses persönliche Interesse gegen das, was passieren soll, steht, oder ob das persönliche Interesse steht gegen die dafür sind. Also wir müssten ja eigentlich, also der richtige Weg wäre, dass wir für Hilfe sind.
Ja.
Leute, denen geholfen wurde, die sollten für Hilfe sein. Also das ist so die Idee, die ich habe.
Würdest du denn aus diesem Standpunkt heraus sagen, wenn es nicht anders geht, wenn der Haushalt in Berlin nichts anderes hergibt, ja, dann halt in Containerdörfer. Hauptsache, die Leute können da erstmal wohnen und mein Gott, man wird es schon irgendwie überstehen. Oder nee. Findest du das unwürdig?
Also ich hab vorhin gehört, ihr habt ja vorhin irgendwie so gesagt, so Containerdörfer und da sind zwei Leute oder drei Leute pro Raum im Containerdorf, das ist menschenunwürdig. Irgendwie sowas halt noch im Hinterkopf. Ich weiß auch nicht mehr genau, ob es zwei oder drei waren.
Also ich glaube, ich weiß auch nicht genau, wie es aufgeteilt ist, aber ich habe gelesen, warte mal, lass mich mal kurz auf meinen Zettel gucken. Also im Allianneviertel in Köpenick zum Beispiel 350 Container für 400 Flüchtlinge. Da sind dann natürlich Waschräume dabei und Gemeinschaftsräume, Küche und so weiter. Also klar, das werden jetzt keine Einzelzimmer mit rotem Teppich.
Also diesen Luxus hatten wir im Auslandseinsatz nicht. Also dass wir da mit weniger als drei Personen im Container geschlafen haben. Hatten wir nicht, aber wir haben auch eine Menge Geld dafür gekriegt. Aber wir haben auch.
Ihr seid da auch freiwillig hingegangen mit irgendwie einer Mission, ja, ob die jetzt richtig war oder nicht, und seid nicht irgendwie Hals über Kopf geflohen, weil gerade euer Haus bombardiert wurde.
Ja, das sagen Außenstehende, das war freiwillig hingegangen.
Also, naja, komm.
Die Druckmittel sind in jedem Land andere. Also das ist natürlich so. Also da magst du recht haben, die Leute mussten flüchten und gerade deswegen müssen wir die hier mit offenen Armen aufnehmen. Aber nicht in Containerdörfern. Da liegt ja der Hase am
Fenster. Warum nicht? Was würdest du darin kritisieren?
Ich habe schon zu deiner Assistentin gesagt, wie man die Nachrichten spricht. Steck mal 300 von deiner Sorte in Containerdorf. Ey, die machen Scheiße. Und die liegt auf der Hand. Ist doch klar. Dann steck mal 300 Maurer, 300 DJs oder 300 Banker in ein Containerdorf. Logisch, dass da irgendwann Konfliktpotenzial aufkommt und so weiter. Und dann noch so eine Leute, die vielleicht eine andere Sprache sprechen, die überhaupt nicht den anderen Leuten sagen können, dass sie gerne Kontakt haben wollen würden. Diese Ballungszentren schaffen ist Mist. Das funktioniert nicht. Du tust Konfliktpotenzial quasi aus und du machst ein Lagerfeuer an. So sieht's aus.
Okay, also du meinst gar nicht wohlmöglich, dass es Stress gibt mit der Umgebung im Kiez, sondern dass die Leute untereinander, wie du es beschreibst, du vermutest, die Leute kommen traumatisiert, kommen aus Kriegsgebieten, sind sehr am Ende und hängen dann so dicht aufeinander, dass es innerhalb dieser Dörfer dann Stress geben muss, ist vorprogrammiert.
Nee, das hast du nicht falsch verstanden.
Okay.
Wenn du viele Leute aus irgendeiner Sparte, Redakteure, Radiomoderatoren, DJs, Maurer, Flüchtlinge, zusammen konzentrierst auf einen Raum, ne, konzentrierst halt jetzt mit Absicht gesagt, dann wird es aus dieser Richtung irgendwelche Potenzial geben, was alle ringsrum in irgendeiner Weise provoziert. Zumal sie sich nicht ausdrücken können. Weil die Leute, schick doch mal 5 Maurer auf Montage.
Ich hätte jetzt eher gedacht, wenn ich mit 299 anderen Radiomoderatoren in einem Dorf Container stecke für 2 Jahre und die ganze Zeit so viel labern wie ich, dann haue ich irgendwann einfach alle, poliere ich allen alle Fressen. So hatte ich es jetzt eher verstanden.
Na, aber irgendwann wird sich doch zusammenrotten, dass die Moderatoren sagen, ey, die anderen, guck mal, wie scheiße die uns angucken über den Zaun. Das ist das Problem, was ich meine. Du musst, du nimmst den Menschen die Möglichkeit, sich zu integrieren.
Ja, verstehe.
Um mal wieder zum Thema zurückzukommen.
Also du stigmatisierst sie im Prinzip, ne? Steckst sie da rein und sagst, ihr seid die anderen und wir sind die. Und
genau.
Ja, klar. Genau. Also für mich ist, also das ist, glaube ich, auch keine Frage. Für mich ist dann die Frage, wie viel kann man von der Gesellschaft in Berlin, in Deutschland, vom Steuerzahler, von der Politik, wie viel kann man erwarten? Weißt du, also dass man diese Hilfe leistet, dass die Leute herkommen können, dass die Leute ihr Leben behalten, irgendwo eine Zukunft behalten, so, keine Frage. Aber wie viel kann man verlangen von der Allgemeinheit, was solche Dinge dann eben angeht? Integration und wirklich eine gute Unterbringung und so. Also ich will nicht sagen, dass ich dagegen wäre irgendwie, aber es ist zumindest eine Frage. Wie viel hat man dafür übrig? Wie viel Kraft, Geld, wie Aufmerksamkeit?
Ja, das kann ich dir leider tatsächlich nicht sagen, aber ich habe mir mal, also in Berlin, wir kriegen das ja in Brandenburg nicht so wirklich mit, aber in Berlin lief da vor kurzem oder läuft immer noch diese Werbeaktion, hey, nimmt hier Flüchtlinge zu Hause auf und helft und habt ein gutes Gefühl oder so, ne? Hängt ja irgendwie in allen U-Bahnhöfen. Und ich habe mir letztens mal diesen Gesetzestext davon gezogen und das ist tatsächlich so, dass du, aber die Information hast du sicherlich auch, ich erzähle euch nicht Neues, dass du mindestens ein halbes Jahr Flüchtlinge aufnehmen darfst und wie in Deutschland das alles reglementiert. Es gibt da so eine Abstufung zwischen Asylrecht, Flüchtlingsrecht und dann also politisch oder menschlich verfolgt. Und da gibt es natürlich auch eine Abstufung, in welcher Richtung du da finanziellen Ausgleich bekommst. Die Sache ist tatsächlich, dass, wie sage ich denn jetzt so, ohne mich da um Kopf und Kragen zu reden?
Ja, sag einfach.
Also ich hab's mal durchgerechnet. Also du kriegst nach einem halben Jahr, wenn du jetzt, sag mal, jemanden aus Syrien wegen dir aufnimmst, kriegst du, ich habe jetzt gerade nicht alles da, aber du kriegst 2.300 Euro pro Monat. Bist natürlich für diesen Menschen auch sozialversicherungspflichtig, musst den ernähren, musst den bewirten und, ne? Und Das ist aber natürlich wieder der Anreiz, was ich so sehe, weil ich ja das aus einer anderen, also ich habe Kinder gesehen, die sind in Afghanistan, kleine Mädchen, die sind gestorben, weil die Eltern wegen Kohletabletten, die haben sie auf dem Schwarzmarkt verkauft und ich habe die Kinder kontrolliert an der Wache und die sind einfach irgendwann nicht mehr gekommen. Mhm. Und wenn ich dann in der Schule gefragt habe, wo die Kinder jetzt sind, naja, da haben sie die Pillen auf dem Schwarzmarkt verkauft, weil das da mehr Geld bringt, als wie das Kind durchzufüttern, weil die Frauen in diesen Ländern halt oder gerade die Mädchen nicht so wirklich viel wert sind. Mhm. Und wenn du jetzt dieses Instrument Leuten an der Hand gibst, 2300 Euro, ich habe auch gehört, in München irgendwie oder in Dresden haben sie ein Hotel gebaut, nur für Leute, die aus Krisengebieten kommen und der Mann verdient sich ja dumm und dusselig, der sie gemacht hat, dann erreichst du genau das falsche Klientel. Also das Geld kann nicht irgendwie so das Mittel sein zum Zweck, um die Leute zu integrieren. Na, das ist so wie,
das ist auch viel. Also das müssten Leute sein, die das freiwillig und aus Interesse, aus Barmherzigkeit, warum auch immer machen, nicht weil sie einen finanziellen Vorteil davon haben am Ende.
Aber find sie doch mal.
Ich kenne überhaupt niemanden oder habe noch nie von irgendjemandem gehört, der jemanden kennt, der jemanden aufgenommen hat für Geld.
Nee. Aber warum nicht? Fehlt uns da.
Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht ernst genommen, diese Kampagne. Ich dachte, das wäre mehr so symbolisch. Ich dachte nicht, dass es jetzt tatsächlich darum geht, das zu tun.
Ja, aber wird ja auch mal die Frage gestellt, warum nehmen die Politiker, die sowas anstreben, machen das nicht selber? Es gibt ja Politiker, die sowas machen. Mag ja sein. Es gibt auch Politiker, die sowas machen, wo dann die Flüchtlinge nach 2 Tagen wieder ausziehen und sagen, der ist scheiße.
Ja, aber
ich sage jetzt nicht, wer es gemacht hat.
Aber ehrlich gesagt, also selbst wenn ich den Platz hätte, würde ich auch denken, das ist ja auch eine krasse Verantwortung, oder? Also wenn du sagst, die Leute kommen mit verschiedensten Traumata und du bist dann dafür verantwortlich, so, das ist schon ganz viel verlangt von so einem normalen Menschen, ohne spezielle Ausbildung oder ohne spezielles Wissen darum und so.
Hey, die haben einen Bürgerkrieg gekämpft, also das ist wirklich Wahnsinn. Ach, hier habe ich es übrigens, das ist übrigens der Paragraph 1 vom Asyl LBLG, also hier weiß ich nicht, keine Ahnung, Asylleistungsgesetz, irgendwas, keine Ahnung, weiß ich nicht, das ist ja auch nicht weiter wichtig, aber also helfen müssen wir, aber in der Form, wie das jetzt, also da fehlt noch diese Zündidee.
Ja. Also wenn ich dich richtig verstehe, es fehlt vor allen Dingen auch der flächendeckende Geist, dass das eine selbstverständliche Verantwortung ist, die wir als wohlhabendes, reiches Land, auch wenn manche das anders sehen, so im weltweiten Vergleich sind wir das ja, haben für Leute, die aus Kriegsgebieten kommen. Also das ist für dich eine Selbstverständlichkeit, dass man sich da aufgefordert fühlt, den Leuten zu helfen.
In welcher Situation auch immer. Gerade wir haben diese Verantwortung. Gerade wir. Also die Soldaten, die sich hier in den Kriegsgebieten umtreiben von der Bundeswehr, kennen viele. Und also ich kenne, glaube ich, wenige, die wirklich mit Überzeugung das tun. Also das ist so, du musst dir so vorstellen, du hast so einen Auslandseinsatz und kriegst so vorher so, naja, man nennt das jetzt ja nicht Gehirnwäsche, aber das wird das eigentlich treffen. Also du kriegst hier nochmal die hohen westlichen Werte vermittelt, du kriegst so vermittelt, warum du da bist und du kriegst vor allen Dingen die Pressemitteilung vermittelt. Also du kriegst einen Maulkorb und dann sagen die dir, wenn die Presse kommt, warum bist du hier? Dann sagst du, ja, wir verteilen unsere deutsche Freiheit schon am Hindukusch und so weiter.
Genug soll
aber wenn du da runterkommst, dann sieht das halt ganz anders aus.
Ja.
Dann siehst du da hungernde Kinder, dann siehst du da Nationen, die du im Kosovo wegen mir ausspioniert hast, die dir dann quasi helfen. Du siehst Elend, du siehst dich einer Bedrohung gegenüber, die du ja nicht vorher wahrgenommen hast. Also man
ist viel verlangt, ist viel verlangt von Hänschen Müller in seinem Reihenhaus in Nordreinickendorf, ohne jetzt Reinickendorfern zu nahe zu treten wollen, da eine Empathie zu entwickeln, das tatsächlich nachzuempfinden. Du warst da, du hast das gesehen, du hast das gespürt. So, ich war nicht da. Wie soll ich das wirklich verstehen? So,
musst du doch gar nicht. Das ist doch gar nicht dein Auftrag. Und das ist auch nicht mein Auftrag, dir nahe zu bringen. Der Auftrag muss sein, dass unsere politische Führung das so umsetzt, dass wir keine Ballungsgebiete schaffen. Mhm. Stell doch in Container alle, weiß ich nicht, 2000 Meter hin. Dann hast du genauso viele Leute untergebracht und der Platz ist auch da. Mhm. Aber die Leute, die grenzen sich nicht automatisch aus, weil, guck mal, wenn du irgendwo, denk mal an 10 Jahre, wie alt bist du jetzt? 35 oder so, oder? Fangfrage. Ist ja auch egal. Wenn du auf Klassenfahrt im Ausland warst, da hast du dich auch nicht mit den anderen Leuten mehr unterhalten wie mit deinen Leuten. Du hast mit den Leuten geredet, dessen Sprache du kennst. Du musst die Leute, die müssen gezwungen werden, sich zu integrieren. Du kannst doch nicht 200 Leute, die eine andere Sprache sprechen als wir, auf einen Haufen irgendwo hinstecken, das ist klar, dass die nicht rauskommen. Es ist klar, dass die weiter ihre Religion leben. Und es ist klar, dass es da weiter diese Rudelsführer gibt, dass die ihre eigenen Gesetze haben und so weiter. Und es ist klar, dass die sich immer mehr ausgrenzen. Und dann kommen wir wieder zu dem Umkehrschluss, weil die anderen so an die Fahne von den Rechten hängen wird. Die leben seit 20 Jahren hier und sprechen kein Deutsch. Na, warum denn? Die haben 200 Leute um sich. Wie viele Freunde hast du, mit denen du täglich redest? Weniger als 200. Und mit denen, die du täglich redest, redest du Deutsch. Du wirst selten Freunde haben, mit denen du Englisch sprichst. Und wenn die ihren Glauben und ihre Religion und vor allem ihre Sprache direkt in ihrer Nähe haben, dann werden die niemals dazu kommen, sich automatisch zu integrieren, wenn sie sich gezwungen werden.
Klar, es geht jetzt aber natürlich, also ich folge deiner Argumentation auch persönlich, aber muss man auch sagen, dass es jetzt bei diesen Containerdörfern nicht darum geht, dass die Leute über viele Jahre da wohnen sollen, sondern wenn ich es richtig verstanden habe, sollen sie da wohnen, um eine erste Unterkunft zu haben, dann wird es ein Asylverfahren geben. Ist dieses Asylverfahren positiv beschieden? Die Leute bleiben zunächst mal hier. Dann sollen sie ja nicht in diesen Containerdörfern bleiben, ja, irgendwie die nächsten fünf Jahre. Also so ist zumindest der Plan. Oder habe ich es falsch verstanden?
Nein, du hast es halt richtig verstanden. Aber wie lange dauern denn Asylverfahren in Deutschland? Also ich bin da jetzt
kein absurd Teil, lange. Absurd lange teilweise, keine Frage.
Ja, also das ist das Problem. Und ich denke auch, das ist, also du musst den Haken schlagen. Wenn wir dieses Integrationsproblem klären, ziehen wir den Rechten auch den Zahn, von wegen, die Leute machen hier nur Ärger. Also das ist so die Idee, die ich dabei habe. Wir haben Leute, die brauchen Hilfe, und wir haben Leute, die sind dagegen, dass die Hilfe kriegen, weil die Argumente vorbringen. Wenn wir diese Argumente entkräftigen, dann können die Leute, die dagegen sind, nicht mehr dagegen sein. Also das ist so die Idee, die ich habe.
Okay. Klingt gut. Jetzt sitzen wahrscheinlich manche zu Hause und denken, Tim, der alte Gutmensch, wie soll das gehen? Wir können nicht allen helfen. Und diese ganzen populistischen Argumente.
Natürlich, wir können 2.300 Euro für jeden einzelnen Monat zahlen. Wir können auch die Leute irgendwo einzeln unterbringen für dasselbe Geld und können die vernünftig integrieren. Hey, in der Schule meiner Tochter, wenn es brennt, dann rennt die Frau von die Klassenlehrerin mit Megafon durch den Flur und sagt, es brennt. Ja, weil wir kein Geld dafür haben, aber wir haben 2.300. Ey, wir können die Leute einfach integrieren. Wir haben leere Bettenhäuser, wir haben Schulen, wir haben Turnhallen, wir haben einzelne kleine Sozialwohnungen, die vielleicht noch frei sind, oder zu große Sozialwohnungen, die den Mietspielen nicht entsprechen. Sowas gibt's ja auch. Dann lasst uns die Leute vernünftig verteilen, lasst die Familien zusammenbleiben, und dann tun wir die überall vernünftig aufteilen, und dann müssen die sich integrieren, und gibt den Leuten, die sich da ein bisschen darum kümmern, noch einen kleinen Oberlos. Aber die Leute, die hier sind, die sollen erstmal eine vernünftige Sozialversicherung haben, die sollen vielleicht eine tägliche Betreuung haben, wie auf Sozialstufe 2, also Pflegestufe 2, dass sie so ein bisschen was zu essen kriegen und so weiter, dass die wirklich gezwungen werden, sich hier ein bisschen anzupassen. Und dann hast du auch diesen ganzen Mist nicht mehr mit irgendwelchen Untergesellschaften und Clans und so weiter. Der Ansatz ist der falsche, der jetzt gerade läuft.
Tim, ist wirklich so. Dein Plädoyer für, wir haben es verstanden, wofür. Ich danke dir für den Anruf.
Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr genervt. Ich wünsche euch noch einen super schönen Abend und vielen Dank für die Möglichkeit.
Bis dann. Ciao, Tim.
Tschüss.
Tim, 34 Jahre alt, aus Strausberg, war, was sagte er, 15 Jahre Berufssoldat, war in Auslandeinsätzen und hat dort Dinge gesehen, die ihn traumatisiert haben. Deswegen hat sich sein Denken so entwickelt, dass er denkt, wenn hierher Leute kommen, die kommen aus Kriegsgebieten, aus Bürgerkriegsgebieten, und er hat eine Ahnung, er weiß, was die gesehen haben, was die erlebt haben. Deswegen für ihn unvorstellbar, dass es hier überhaupt eine Diskussion darum gibt, dass man diesen Leuten nicht hilft. Es ist jetzt 23:16 Uhr. Falls ihr euch gefragt habt, wie heißt die Sendung, was ist dieser Sender? Hier.
Fritz.
Hendrik Schröder.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Bis kurz vor Mitternacht diskutieren wir noch darüber, wie man eigentlich in Berlin, generell in Deutschland, die vielen Flüchtlinge, die jetzt kommen aus den Bürgerkriegsgebieten, wie man die eigentlich vernünftig unterbringt, so dass alle beteiligten Parteien möglichst zufrieden damit sind. Der Berliner Senat plant jetzt als erste Hilfe sozusagen 6 Containerdörfer, 4 im Ostteil der Stadt, 2 in Lichterfelde, und dazu noch so, wie heißen die, Freitragehallen oder so, in Mitte im Poststadion sollen die gebaut werden. Auch da sollen dann provisorisch Flüchtlinge untergebracht werden, aber weil der Winter jetzt eben kommt und das Land Berlin sagt, es kommen so viele, wir wissen nicht mehr, wie wir die Leute unterbringen sollen, werden eben diese Provisorien gebaut für eine Weile nur, so heißt es. Es gibt aber großen Protest dagegen, teilweise in manchen Kiezen der, aber wir haben das heute im Laufe der Sendung schon gehört von Leuten, die da waren, größtenteils von organisierten Rechten getragen wird und so manche Anwohner, Anwohnerinnen reihen sich dann vielleicht ein, aus so einer diffusen Angst vor Überfremdung und so. Eure Meinung zu all dem ist gefragt unter 0331 70 97 110. Wie bringt man die vielen Flüchtlinge vernünftig unter? Und wie seht ihr diese Proteste gegen die Containerdörfer? Geht gleich weiter mit Patrick und Sebastian. Gerne auch mit euch. Die Antilopengang mit Anti-Alles-Aktion und diese letzten Zeilen übrigens mit Wir hatten uns nicht vorgenommen, jemals auf die Welt zu kommen und so, die vorher schon als Refrain auftauchten, die sind von der Kölner Band Knochenfabrik. Also falls euch diese Zeilen ansprechen, ihr mehr hören wollt, googelt mal Knochenfabrik, falls ihr die noch nicht kanntet. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz, wo wir darüber reden, wie Flüchtlinge eigentlich bei uns aufgenommen und begrüßt werden sollten. Stichwort Willkommenskultur, Stichwort rechte Demonstrationen gegen geplante Containerdörfer für Flüchtlinge. Eure Meinung dazu unter 0331 70 97 110. Patrick ruft sogar aus Wolfsburg an. Hallo Patrick.
Ja, hallo.
Warum hörst du Fritz in Wolfsburg?
Ich stamme aus Berlin.
Ach so.
Und ich höre das schon seit meinem 16. Lebensjahr oder so.
Wo, in welchem Kiez bist du aufgewachsen in Berlin, wenn ich fragen darf?
Ich stamme aus Sachsen-Anhalt, bin mit 20 Jahren nach Berlin, Hellersdorf, Hönow und dann 2010 nach Spandau. Und danach dann 2012 nach Wolfsburg.
Deckst du oder denken sich deine Beobachtungen und so damit, dass es in den letzten Jahren schon so eine Zunahme von so einer diffusen Angst vor Fremden gibt in unserer Gesellschaft? Oder hast du das nicht so erlebt?
Ich denke nicht. Sondern es ist halt heutzutage durch die Medien natürlich, wird das halt verstärkt publiziert. Das ist meine Meinung. Weil vorher der Informationsfluss nicht so war wie in den 90er Jahren. In den 90er Jahren kam man es halt nur aus dem Fernsehen, hauptsächlich, ohne Internet und so weiter. Auch da hatten wir ja schon die Probleme gehabt, starken Zuwanderung. Und aber aktuell ist es halt so, dass hier bei uns in der Region ist halt so, und bei uns im Ort, Nachbarort ist halt auch ein Haus letztes Jahr saniert worden, ein Familienhaus, von der Gemeinde aus für eine syrische Familie, Großfamilie, mit ganz vielen Kindern. Und von halben Jahren etwa wurde doch ein Wohncontainer hingesetzt, hauptsächlich halt für Flüchtlinge aus Afrika. Mehrere von den Flüchtlingen wurden integriert bei uns in der Gemeinde. Das heißt, die helfen, unterstützen dort die Gemeinde. Bei zum Beispiel Friedhof wird ein Weg gebaut, dann helfen die dort mit. Oder halt bei Schnittarbeiten von Grünzeug, sage ich mal, ne? Ja, aber was ich sagen wollte...
Das scheint zu funktionieren, oder wie erlebst du die Leute? Also
naja, ich sag mal so, es sind deutlich mehr Leute, als die Arbeit zur Verfügung steht.
Ja.
Ganz klar. Man müsste natürlich mehr integrieren, plus wie will man es machen, ne? Also auch hier gibt es genug Arbeitslose und Volkswagen ist ja in der Region Wolfsburg sehr stark. Die tun natürlich auch das Beste, dass sie jetzt sehr viele unterstützen können, in jeglicher Art und Weise. Jetzt mit Arbeitskraft oder halt mit sozialen Projekten. Anderes Thema, was ich aber generell mal sagen wollte. Es wird hier von menschenverachtenden Wohnverhältnissen gesprochen.
Ja, ich habe die Opposition, die Opposition im Senat zitiert, die Grünen waren es, glaube ich, die davon sprachen, dass es menschenunwürdige Zustände sind. Menschenverachtend ist dann nochmal ein anderes Thema, okay, würde ich sagen.
Woran wird das festgemacht?
Woran die das festmachen? Gute Frage. Also das ist halt, ich glaube, eines zielt darauf hin, dass die Leute halt so stigmatisiert werden, weil sie eben ganz anders wohnen als alle anderen, ne? Also sie haben keine Chance, irgendwie so ein Teil des Kiezes zu werden oder so, ne? Weil sie eben da so isoliert in diese Container gepackt werden.
Habe ich eine andere Meinung drüber. So meiner Meinung ist es so, diese Wohncontainer, also praktisch diese Metallcontainer, teilweise auch aus Beton, mit isolierten Fenstern, mit isolierten Fußboden teilweise, mit Elektroheizung drin oder teilweise auch mit Gas- oder Ölbefeuerung. Ist es so, dass seit Jahren, also seit Jahrzehnten deutschlandweit die Dinge auch eingesetzt werden, zum Beispiel wenn man Schulen baut oder Schulen umbauen muss, werden die hingestellt, da sind unsere deutschen Kinder drin. Oder das heißt deutsche Kinder, also da werden halt Kinder drin berichtet.
Alle möglichen Kinder, ja.
Und das andere ist natürlich auch...
Die gehen aber nach der Schule nach Hause in so normale Wohnungen.
Okay, gut. Dann das Beispiel, wie vorhin hast du ja auch schon angeschnitten, derjenige von der Bundeswehr, Strausberg, kennt das auch.
Mhm.
Ja, mein Satz, ob das freiwillig ist oder unfreiwillig, da jetzt mal so einen Raum, die sind deutlich kleiner, die Betten werden hochgeklappt und da lebt man auch teilweise ein halbes Jahr. Oder die Leute, die länger da unten bleiben, sogar noch länger halt. Ne? Also wo zieht man da die Grenze? Und die sind sogar klar, deutlich kleiner.
Ja.
Und andererseits, wenn das Argument gebracht wird, dass hier irgendwelche Wohnobjekte irgendwo freistehen und so weiter, stellt sich mir die Frage, wer ist Eigentümer? Ist es überhaupt möglich, dass man die Leute dort reinbringt in diese Objekte? Das sind halt auch Fragen, die unklar sind.
Klar, die sind unklar.
Natürlich gibt es immer Alternativen, aber kann man die wirklich zu den gleichen Konditionen umsetzen? Und wenn ja, wie schnell?
Ja, also ich meine, wenn man sich anschaut, wie Leute in Flüchtlingslagern in Jordanien oder im Libanon oder so leben, da würde jetzt auch keiner auf die Idee kommen und sagen, Leute, ihr lasst die hier in Zelten leben und wie unwürdig ist das denn? Weil man das natürlich auch immer drauf ankommt, was kann so ein Staat überhaupt leisten, ne? Und ich meine, ja, so Jordanien mit Millionen von Flüchtlingen, die da aus allen möglichen Richtungen ankommen und da irgendwie versorgt werden, natürlich auch mit internationaler Hilfe, würde niemand sagen, ihr müsst denen jetzt aber feste Unterkünfte hinstellen, ist irreal. Hier ist es natürlich die Frage, was ist uns das wert, oder? Weil ich meine, es würde ja gehen, für die Leute mehr zu tun und Besseres zur Verfügung zu stellen.
Dann geht doch mal hin, fragt doch mal die Leute, ob sie zufrieden sind in den Wohncontainern, die bereits existieren seit Jahren. Das macht ja auch keiner. Ich meine, ich bin mir sicher, dass jemand, der aus dem Kriegsgebiet kommt oder irgendwo aus Afrika kommt, der dort Hunger leidet und der kommt nach Deutschland und den präsentiert man dort in sauberen Wohncontainer, mit einer Heizung drin, mit einem Bett drin, mit teilweise einem Putzservice oder mit Duschkabinen, WCs und so weiter, also Sanitäranlagen. Das sind doch die Standards, die wir auch haben möchten als Deutsche. Und das wird hier auch geliefert.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob die Erwartungshaltung als Deutschland ein bisschen zu hoch ist, dass wir sagen, okay, wir möchten das Gleiche, wie wir als Wohnstandard haben. Wir möchten wirklich Dachziegel oben auf dem Dach haben, vielleicht noch einen Keller oder weiß ich nicht, wo ist da die Referenz?
Hm. Ja, ich glaube, die Diskussion muss man, aber ich glaube, die Diskussion muss man sozusagen untereinander unter denjenigen führen, die diese Steuern bezahlen und die Politiker wählen, die solche Entscheidungen treffen. Denn die Leute, die das sozusagen betrifft, also die Geflüchteten, zu fragen, was sie davon halten, weiß ich nicht, was das bringen soll. Also was sollen die sagen? Du beschreibst es, aus was für Verhältnissen die Leute kommen, womöglich aus Kriegsgebieten, und ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand, der dann unmittelbar erstmal hier ist und erstmal aufgenommen wird, irgendwie was anderes verspürt als eine Erleichterung, das jetzt erstmal da rausgeschafft zu haben. Eine andere Frage ist es natürlich bei den Leuten, die dann über Jahre hier rumvegetieren müssen, weil ihr Asylverfahren nicht vernünftig beantwortet und abgeschlossen wird, nicht arbeiten dürfen, und das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Wir reden ja jetzt darüber, wie werden Leute aufgenommen, die jetzt ankommen. Ne? Also darum geht es ja.
Ja, also bei uns im Moor zum Beispiel gibt es niemanden. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass sich irgendjemand irgendwie negativ äußert über die Leute. Und liegt wahrscheinlich auch daran, dass hier der Lebensstandard ein bisschen höher ist und dass die Leute, also fast alle Leute, die Arbeit haben in der Region, weil es halt eine starke wirtschaftliche Umgebung ist, Region ist. Also hier Wolfsburg, Braunschweig, die Ecke. Das ist natürlich anders. Was ich kritisch dachte, ist natürlich, man weiß seit Jahren, Hellersdorf, Marzahn, Hohenschönhausen sind auch Krisengebiete.
Was heißt
warum
Krisen?
Warum muss man da inwiefern noch genau die Dinger hin platzieren?
Inwiefern
warum macht man das nicht? Warum macht man das nicht in Steglitz?
Macht man ja. Also zwei werden ja in Steglitz-Zehlendorf, also in Lichterfelde, was ein Teil von Steglitz ist, werden zwei gebaut für insgesamt, lass mich kurz nachgucken, ich habe mir die Liste nämlich immer ausgedrückt, einmal Lichterfelde 480 Plätze und einmal 340 Plätze. Also die kommen nach Steglitz-Zehlendorf, wo man jetzt übrigens aus diesem ja bürgerlichen Viertel und gesetzten Viertel und so noch von keinen Protesten gehört hat. Also schon auch auffällig, dass die Proteste dann so.
Genau, wie bei uns in Region.
Aber guck mal, du kannst doch nicht sagen, wir wissen ja, dass es in diesen Kiezen irgendwie relativ viele NPD-Wähler und teilweise so ein rechtes Spektrum gibt. Deswegen bauen wir das da lieber nicht hin. Also das hieße doch irgendwie vor so einer rechten Stimmung kapitulieren und dem nachgeben. Das kannst du doch nicht sagen.
Nee, das heißt einfach was klug sein, meiner Meinung nach.
Wie meinst du?
Einfach, das hat nicht mit Nachgeben zu tun. Ich meine, hinterher, wenn es so kommt wie vor, weiß ich nicht, 15, 16 Jahren oder 20 Jahren, Hoyerswerda damals zum Beispiel, ne? Das möchte niemand haben. Und hinterher heißt es dann, ja, ne, hätte.
Ja, aber guck mal, in so Bezirken wie Hellersdorf und Marzahn wohnen ja, wenn man jetzt Gesamt-Berlin betrachtet, ziemlich wenig Ausländer. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt schon ganz viele Ausländer wohnen würden und das ist da ganz.
Hast du die Statistiken mal angeguckt?
Ganz große.
So vom Bauchgefühl her.
Ganz große. Ich kann dir jetzt nicht wie aus dem FF Zahlen nennen.
Nee, aber, als ich dort gewohnt habe in Hellershoff-Marzahn in der Region, da sind schon sehr, sehr viele aus dem Ostblock. Also Schengen, Russen zum Beispiel. Ne?
Aber warum gibt es in den Vierteln, die sehr türkisch oder arabisch geprägt sind, wie Neukölln oder Kreuzberg, Wedding oder so, warum da gibt es keine Demonstrationen gegen neue Flüchtlingsunterkünfte so? Oder gegen,
ja, also, was soll man machen? Wenn soll so eine Türken auf die Straße gehen und gegen andere Stress machen, glaube ich nicht. Das ist
nein, also mich bringt das so ein bisschen dahin, dass man, je fremder das ist, desto mehr begreift man das als Bedrohung. Und je normaler das ist, dass die Leute aus aller Herren Länder kommen im Straßenbild, desto weniger ungewöhnlich findet man das, dass das so ist.
Ja, aber so eine Innenstadt von Berlin verwässert das. Ne? Wenn du jetzt im Außenbezirk gehst, Hellersdorf-Marzahn mit hoher Arbeitslosigkeit und so weiter, wo Leute nichts zu tun haben, wo sie sozial auch nichts mehr haben. Was ist denn da noch Hellersdorf-Marzahn? Also hatten die Leuten dort geboten, gerade den Jugendlichen. Hm. Welche Perspektive haben die dort? Und dann kommt natürlich noch mehr dazu und kann halt zu Spannungen führen, ganz klar.
Aber ich verstehe, ehrlich gesagt, also ich finde das eine ganz interessante Frage, weil das oft kommt, so wieso dann ausgerechnet dahin? Also ich habe jetzt die Argumentation der Berliner Politik so verstanden, weil es da diese Grundstücke gab und anderswo eben nicht. Und man brauchte schnell verfügbare Grundstücke und da gab es sie. Das ist erstmal so die Argumentation. Und wenn man dann aber sagt, ja, aber warum da? Man weiß doch, da gibt's Probleme, dann beugt man sich doch diesen Argumenten. Dann akzeptiert man ja, oh, Flüchtling gleich Problem. Aber das muss doch gar nicht so sein, was ja auch ganz viele Erfahrungen in ganz vielen Orten und auch so wie du es beschreibst, zeigen. Also warum soll man das als Problem gleich anerkennen? Das verstehe ich nicht.
Diese Frage, ja.
So. Also.
Ja, hast du vollkommen recht, klar. Also wie gesagt, das ist schwierig zu sagen.
Weiß ich auch nicht, ist mir jetzt so rausgerutscht, die Argumente. Ich habe jetzt nicht weiter nachgedacht.
Tja.
Patrick, wie sieht's aus? Nachrichten sind eigentlich am Start, sollen wir machen?
Ja, nee, also von meiner Seite aus ist alles soweit gesagt. Ja, ich kann hoffen, dass es besser wird, ne? Dann viele Leute.
Ja.
Viele Flüchtlinge. Dass sie integriert werden und die Leute, die hier bleiben möchten, dass sie die Option haben. Und
ja. Obwohl man gerade, wenn man sagt, man möchte, dass sie integriert werden, dann sind irgendwie Containerdörfer natürlich, können ja nicht das Richtige sein, ne? Dass man alle, dass man die alle da so lässt und man macht es nicht durchlässig. Auf der anderen Seite.
Welche Optionen haben wir denn?
Ja,
die Option wäre zu sagen, okay, wir schaffen innerhalb von einer kurzen Zeit mit ganz vielen finanziellen Mitteln wahrscheinlich irgendwelche Optionen. Das heißt, dass wir halt Häuser sanieren, wenn sie auch schon da sind, dass man mit denen ein Hausbesitzern spricht, dass man die dort unterbringt. Allerdings muss man ein paar Sachen berücksichtigen. Es geht zum Beispiel damit los, dass sie so sozial betreut werden. Bei uns zum Beispiel ist es so, als ich beim Arzt war, kam ein Dolmetscher mit einem Fahrzeug, da waren 3-4 Leute drin, hat die zum Arzt gebracht. Das sind natürlich so Sachen, das muss natürlich auch organisiert werden und das ist natürlich viel einfacher, wenn man die an einem Platz hat, sag ich mal, und nicht irgendwie verteilt auf, weiß ich nicht, auf diesem Gebiet.
Ja. Patrick, danke für den Anruf aus Wolfsburg.
Ja,
frohes Fritz hören weiter in der niedersächsischen Provinz.
Ja, bis dann. Klar, mach ich.
Ciao.
Ja, ciao.
Das war Patrick, der aus Sachsen-Anhalt kommt, in Berlin gelebt hat, jetzt in Wolfsburg ist. Sebastian?
Ja?
Jetzt muss ich dich nochmal vertrösten, weil wir doch ganz kurz die Welt da draußen auf den aktuellen Stand in Sachen Nachrichten, Wetter und Verkehr bringen müssen. Und dann aber wir beide.
Aber unbedingt, das gehört schließlich dazu, sonst kann man ja nicht informiert sprechen.
Gut, bis gleich.
Bis gleich.
Sebastian aus Ludwigsfelde, der was von Meinungsfreiheit und eingeschränkter Meinungsfreiheit erzählen möchte. Bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ihr seid herzlich eingeladen, weiterhin mitzumachen, teilzunehmen, eure Meinung kundzutun in dieser Sendung unter 0331 70 97 110. Wir reden darüber, was eigentlich eine würdige Unterkunft für Flüchtlinge ist in Berlin, speziell, weil es in Berlin gerade eben diese Diskussion gibt und woher eigentlich diese Proteste kommen, ob man die ernst nehmen kann, ob das tatsächlich am Ende fremdenfeindlich motiviert ist. Was sagt ihr zu alledem?
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Mit Hendrik Schröder. Kann man nicht auch am Ende stolz darauf sein, dass man ein kleines bisschen seines Wohlstands mit Menschen teilt, die aus purer Not ihre Heimat verlassen müssen. Denn am Ende werden natürlich Flüchtlingsunterkünfte aus Steuergeldern bezahlt, die wir alle, so wie in Lohn und Brot stehen und rechtschaffen sind, abdrücken. Und kann man doch auch so sehen, oder? Dass man sagt, gut, einen Teil meiner Arbeitskraft gebe ich dafür, dass Leute, die aus Kriegsgebieten, aus Krisengebieten, aus Hungergebieten, aus Ebola-Gebieten, woher auch immer kommen, irgendwie erstmal weiterleben können und irgendwie dieser Situation entfliehen können. Kann man ja auch stolz drauf sein. Viele haben allerdings auch so eine diffuse Angst vor dem Fremden, haben auch so eine Angst vor der Überfremdung. Sieht man aktuell bei der Debatte um die Containerdörfer in Berlin, die 6 Containerdörfer, die bis Ostern fertiggestellt sein sollen und in denen dann 2400 Flüchtlinge leben sollen. Woher kommt diese Angst vor Überfremdung, diese Angst vor dem Fremden, diese Angst davor, dass ein paar hundert Leute aus Bürgerkriegsgebieten ja im Kiez irgendwie für einen ganz negativen Einfluss sorgen könnten? Oder könnt ihr das nicht ernst nehmen, diese Angst, die manche artikulieren, und das sind für euch ja schon Rechte am Ende, schon Rassisten am Ende? 0331 70 97 110. Die Debatte über Flüchtlingsunterkünfte in Berlin ist in vollem Gange und wir führen sie hier in dieser Sendung sehr gerne auch mit euch. Noch bis kurz vor Mitternacht haben wir Zeit. Jetzt ist Sebastian aus Ludwigsfelde da. Sebastian, worum geht's?
Ich grüße euch, Radio Hi. Land. Ja, worum geht es? Es gibt 2 Tendenzen, über die ich gern sprechen möchte. Das eine ist die Verallgemeinerung, die ich als sehr gefährlich empfinde. Und das andere ist, dass es schwierig wird, heutzutage seine Meinung zu sagen, ohne dass es persönlich wird und man dann selbst Anfeindungen ausgesetzt wird. Verallgemeinerung in der Hinsicht, dass Menschen, weil sie Flüchtlinge sind, plötzlich über einen Kamm geschoren werden, dass Menschen, weil sie Arbeitslose sind, plötzlich alle als faul hingestellt werden oder dass Menschen, weil sie gegen Flüchtlinge sind, gleich als Nazis bezeichnet werden und ähnliche Sachen. Das finde ich ist einfach schwierig insofern, weil man einfach vergisst, das Individuum zu betrachten. Und das geht dann dem Flüchtling so, der in irgendeiner Massenunterkunft eingepfercht wird, nur weil er zufällig im Januar oder im Februar ankommt, und wäre im März oder im April angekommen, würde das alles viel besser aussehen und er hätte vielleicht das Glück, in einem Hostel zu landen. Ob das jetzt viel besser ist, weiß ich nicht. Ich habe in sowas noch nicht gelebt, aber ich meine nur, das ist so diese Verallgemeinerung in der Hinsicht. Und in der anderen Hinsicht, nur weil jemand dann seine Meinung kundtut, wenn er beispielsweise sagt, ich gehe jetzt mal mit zu der Demonstration dafür oder dagegen, das sei jetzt alles dahingestellt, wird er
so
plötzlich auch über einen Kamm geschoren und ist plötzlich Nazi, nur weil er seine Angst zum Ausdruck bringt. Und das finde ich schon... Ist schwierig in unserer Gesellschaft. Ja,
okay, mit dem Wort Nazi sollte man eben ein bisschen vorsichtig sein, ne? Also zwischen rechts, rechtsgesinnt, rechtspopulistisch und tatsächlichen Neonazis, da liegt auch nochmal ein Graben dazwischen. Also finde ich auch, da sollte man sprachlich sorgfältig sein. So. Aber ist natürlich schon die Frage, was außer Fremdenfeindlichkeit am Ende des Arguments kann einen dazu motivieren, gegen Flüchtlinge zu sein?
Ja, ich glaube, sehr viel hat damit zu tun, dass Menschen immer sozial angepasst sein wollen. Sie wollen in irgendeiner Gesellschaft aufgehen. Und wenn die Gesellschaft einer anderen Kultur angehört, weil eben viele, viele Menschen dieser Gesellschaft, die da leben, eben aus dieser anderen Kultur kommen, dann müssten sie sich anpassen oder selbst irgendwie versuchen, auf diese Art und Weise zu leben und haben einfach Angst davor, ihre eigene Identität zu verlieren auf diese Art und Weise.
Mhm.
Ob das jetzt
ist natürlich, aber ist das schon ein bisschen paranoid, oder? Also
ja, das mag paranoid sein. Auf der anderen Seite glaube ich aber schon, dass es irgendwo auch gar nicht mal unrealistisch ist, denn wenn ich in einem Bezirk lebe, in dem 90% Muslime sind, bin ich quasi der Nicht-Normale in diesem Bereich.
Hm.
Das ist, tut mir jetzt leid, dass ich da wieder
komisches Wording, was dann normal oder nicht normal ist. Also ja, und wenn jetzt 90% Christen sind und 10% Muslime, sind die Muslime nicht normal, oder? Also ich will jetzt keine Wortklauberei betreiben, aber es ist ja schon auch wichtig, wie man es meint. So, also normal ist das wohl alles, meine ich.
Ja, gar keine Frage. So ist das auch nicht gemeint im Sinne von normal und unnormal, sondern eher im Sinne von Allgemeinheit und Masse und Zugehörigkeit. Und in dem Zusammenhang haben Menschen nun mal die Tendenz, irgendwo zugehörig sein zu wollen. Und es ist natürlich viel einfacher, zu etwas zugehörig zu sein, wo ich von vornherein schon ähnliche Erfahrungen gemacht habe und ähnliche Einstellungen teile, als wenn ich neue Erfahrungen machen und neue Einstellungen teilen muss.
Ist aber schon abgefahren, wenn in einem Kiez, wo 10.000 Leute wohnen und die allermeisten davon sind so urdeutscher Abstammung, und dann geht's darum, dass da 450 oder 300, 400 Leute aus, sagen wir, arabischen Ländern in so ein Containerdorf kommen, dass man dann Angst um seine kulturelle Identität bekommt. Also das finde ich Quatsch, ganz ehrlich.
Empfinde ich das auch, aber ich glaube, diese Angst besteht bei den Menschen.
Gut, aber dann muss man was dafür tun und die Leute aufklären und sagen, dass sie davon nun wirklich keine Angst haben müssen.
Okay, und wer sollte diese Aufklärung betreiben?
Weiß ich nicht, alle, wir.
Wir. Mit wir sind jetzt die Medien gemeint oder wir als Hörer?
Ich weiß nicht, was du arbeitest, aber ich würde jetzt davon ausgehen, dass du nicht in den Medien bist, deswegen meinte ich uns Zivilgesellschaft.
Ja, ich bin tatsächlich nicht in den Medien, ich arbeite mit Kindern und habe da tatsächlich auch die Möglichkeit, Aufklärungsarbeit zu leisten. Allerdings ist das Problem, was ich immer wieder feststelle, wenn man das an der einen Stelle tut, dann kommt man nicht weit, wenn andere Stellen nicht mitmachen. Also tatsächlich ist da die Gesellschaft gefragt, wie du gerade schon gesagt hast. Nur muss man das als Ganzes betreiben. Und wenn die Medien immer wieder Angst machen vor dem Muslim, der mit dem Sprengstoffgürtel am Bahnhof steht, dann ist das nicht unbedingt hilfreich an der Stelle. Und so, es ist tatsächlich so, dass man irgendwann Angst bekommt vor Menschen mit Bart.
Ja, ja, also klar. Oder dass man generell, dass man denkt, oh, je länger der Bart, desto Salafist und gleich gefährlich. Was natürlich auch völlig Unsinn ist. Aber ich verstehe, was du meinst. Also ich kenne auch dieses Gefühl, dass Leute irgendwo zu sehen und zu denken, na, was ist er denn für einer? So. Ohne das zu wollen. Einfach nur, weil man irgendwie dieses Bild so gewohnt ist.
Weil man so geprägt wurde im Laufe der Zeit durch verschiedene Berichterstattung, durch verschiedene Artikel, durch verschiedene Erfahrungsberichte, wahrscheinlich weniger, denn wer hat tatsächlicherweise schon mal sowas erlebt? Ich hoffe, das sind die allerwenigsten bei uns in der Gegend. Bloß letzten Endes ist es so, man wird eben durch das geprägt, was immer und immer und immer wieder auf einen einrieselt. Und wenn das immer wieder diese Berichte sind von den Menschen mit dem Bart, die sich dann in die Luft springen oder den Verwandten dessen, der es getan hat, dann irgendwann bekommt man eben vor allen Bärtigen Angst.
Klar.
Dass das dumm ist, das ist mir durchaus bewusst, aber ich glaube, das ist so ein Mechanismus, den man einfach nicht abstellen kann.
Ich glaube,
irgendwann hatte man Angst bekommen vor dem Säbelzahntiger, weil mal der Säbelzahntiger irgendeinen Verwandten gefressen hat. Und tatsächlicherweise, ich glaube, das ist dieser Grundmechanismus, der den
zugrunde liegt. Ja, klar. Ich glaube, da hilft nur Bildung. Also sozusagen Bildung, auch Weltbildung, kulturelle Bildung und so. Denn das ist doch schon abgefahren, oder? Ich glaube auch, dass das eigentlich sowas Urmenschliches ist und auch kein Problem von Hellersdorf ist, sondern irgendwo tief im Menschen verwurzelt ist, dass man vor diesem Fremden erstmal Angst hat. Richtig, aber wenn du dir die neuere Geschichte anguckst, sei es hier, sei, meistens ist das Fremde dann doch nicht bedrohlich. Man nimmt es immer als Bedrohung wahr, aber am Ende ist es in den allermeisten Fällen, wenn es vernünftig läuft, im Gegenteil eine Bereicherung und die Welt wird größer.
Genau, meistens bringt das Fremde sogar Vorteile mit sich, die man dann aber erst im Laufe der Zeit kennenlernen muss. Und um diese kennenlernen zu können, muss man sich erstmal auf das Fremde einlassen können. Und wenn man sich aber nicht auf das Fremde einlassen kann, weil man Angst hat, kann man natürlich die Vorteile auch nicht erkennen bei der ganzen Sache. Und da haben wir dann diesen Teufelskreis. Und ich kann mich nur auf das Fremde einlassen, wenn ich diesem Fremden positiv gegenüberstehe, weil ich eben nicht negativ geprägt bin durch irgendwelche Dinge, sondern sage, ach, das ist aber schön, dass da Menschen aus Afrika kommen, die können mir vielleicht irgendwelche Dinge erzählen oder zeigen. Und es ist aber schön, dass da jemand aus Asien kommt oder wie auch immer. Das sei ja alles dahingestellt, wo diese Menschen herkommen. Und da sind wir wieder genau bei dem Punkt. Das spielt das Individuelle eine Rolle. Und es wird da Menschen geben, mit denen kommt man einfach nicht klar, weil sie einfach entweder in ihrer eigenen Welt leben
vielleicht
oder
vielleicht auch einfach, weil das Arschlöcher sind, weil die gibt's nämlich auch überall.
Das
sind
ja jetzt keine.
Ja, ich schon. Also, aber darum geht es halt eigentlich. Deswegen stimme ich dir nicht zu mit diesem Individuellen. Es geht strukturell darum, wie geht man mit den Leuten um? Und dass da genauso viel Coole und genauso viele Idioten kommen wie in jeder anderen Bevölkerung auch, ist ja keine Frage.
Genau, und Arsch bleibt Arsch, egal ob der aus Asien, aus Afrika oder aus Amerika kommt,
ist Arsch. Genau, aber die Tatsache, dass der Typ vielleicht ein Idiot ist oder irgendwelche Vorstellungen hat, die mir nicht passen oder keine Ahnung so, heißt ja nicht, dass danach kann ich den ja nicht beurteilen, wenn wir darüber reden, wie gehen wir mit Flüchtlingen um. Also aber das ist ja völlig unerheblich dafür, was das für ein Typ ist oder was für eine Frau irgendwie. Das muss man ja strukturell beantworten, eben nicht individuell, oder?
Genau, aber wenn man schon in dem Moment sagt, ach, du kommst jetzt aus Syrien und wir haben gerade Mai und du kommst deswegen in das Containerdorf nach XY, dann hat man ist schon strukturell beurteilt und nicht mehr individuell. Ja. Würde man aber gucken, alles klar, du hast Verwandtschaft in dem und dem Bereich, du könntest dort und dorthin gehen oder du hast schon mal dort einen Briefkontakt gehabt oder was auch immer. Das kann ich nicht sagen, dafür stecke ich nicht tief genug in der Materie, aber ich glaube, da gibt es wirklich Möglichkeiten. Dann glaube ich, würde man A, viel von der Brisanz entschärfen und B, würde man den Menschen natürlich ein viel besseres Willkommen bieten, weil sie einfach irgendwo eine Startvoraussetzung finden.
Glaubst du, nach allem, was du so erlebst und weißt und gelesen hast, meinst du, dass das ist möglich oder ist das eine Utopie oder scheitert das einfach nur am Willen? Könnten wir das schon leisten, also wir Gesellschaft so?
Also ich glaube, dass es nicht hundertprozentig möglich ist und dass man dann eine absolut Top-Lösung findet, denn das hat man in keinem Bereich unserer Gesellschaft. Aber ich glaube, man findet eine gute Lösung, die irgendwo für alle Beteiligten tragbar wäre, wo man einfach sagt, okay, es gibt verschiedene wirklich wichtige Kriterien, die werden beachtet und es gibt andere, ich sag mal, weiche Kriterien, die kann man dann im eventuellen Fall noch mit reinziehen, aber grundsätzlich sind die nicht in der Betrachtung. Und ich glaube aber, dazu muss man erstmal bereit sein, überhaupt darüber nachzudenken, wie geht es dem Individuum und wie kann ich das Individuum unterstützen? Denn vielmehr kommt es mir im Moment mehr wie so Objektbetrachtung an. Du bist ein Objekt, du kommst aus diesem und jenem Ort und deswegen stecke ich dich als Objekt in diesen Raum, in dieser Einrichtung.
Ich verstehe, was du meinst.
Das finde ich grundsätzlich falsch. Und dann ist es mir auch völlig egal, ob es ein Flüchtling ist, ob es ein Arbeitsloser ist oder ob es jemand ist, der mehrere Millionen im Monat verdient. Man darf Menschen nicht als Objekte betrachten.
Aber irgendwie müssen halt diese Leute auch verwaltet werden, ne? Also ich meine, das ist ja ein relativ großer Zustrom von Leuten. Kommt drauf an, was man als groß ist. In Jordanien würde man darüber lachen, wie viele Flüchtlinge bei uns so ankommen im Monat. Aber für das, was man gewöhnt ist, ist es im Moment sehr viel, weil die Krisenherde eben sehr krisenhaft sind gerade. Und natürlich muss es da ja irgendwelche Verwaltungsstrukturen für geben, wo man den Leuten irgendwie auch eine Nummer gibt und auch einordnet und auch irgendwie weiß, der ist jetzt auf Platz 16 und weißt du, wie ich meine? Also es ist jetzt gar nicht irgendwie, wie soll es anders funktionieren? Ne? So komplett richtig, individualisiert. Genau. Puh, klar, wenn man...
Wir sind in einem Rechtsstaat und in diesem Rechtsstaat muss es irgendwo nachvollziehbare und einklagbare Richtlinien geben und das kann ich absolut unterstützen. Ich bin ein absoluter Fan von der Rechtsstaatlichkeit. Trotz alledem bin ich der Meinung, dass man diese Richtlinien mehr auf Individualität und mehr auf Menschlichkeit stützen kann und weniger auf Objektivität. Also Objektivität ist das falsche Wort an der Stelle, aber eben auf das Objekt betrachten.
Ja.
Denn Menschen sind keine Objekte. Und so wie die Berichterstattung ist, da sind mal wieder 16 Flüchtlinge von Lampedusa gekommen und drei davon sind ertrunken und wie auch immer. Das klingt alles nach Objekten. Das tut mir leid, wenn ich das so sage, aber...
Ja. Verstehe, die Leute haben keine Namen und keine...
Ja, keine Identität.
Keine Identität.
Die Leute verlieren in dem Moment, wo sie herkommen, ihre eigentliche Identität. Und ich glaube, man tut Gutes daran, wenn man nicht von außen vorgegeben sortiert, aber wenn man die Menschen sich selbst zuordnen lässt, gehörst du diesem oder jenem Kulturkreis an, möchtest du in diesen oder jenen Kulturkreis? Und ich glaube, das wäre machbar, dass man einfach bei der Ankunft die Menschen entscheiden lässt, möchten sie mehr... in ein Flüchtlingsdorf X mit, was weiß ich, muslimischen Wurzeln oder in ein Flüchtlingsdorf Y mit christlichen Wurzeln oder Z mit ganz anderen Sachen.
Ja, stell dir mal vor, du flüchtest nach irgendwie wochenlangen Bombardement auf Ludwigsfelde aus eben dieser Stadt und kommst dann irgendwo, keine Ahnung, in Kasachstan unter und irgendjemand fragt dich da, möchtest du lieber dahin oder dahin? Also auf welcher Grundlage sollst du das dann beurteilen und sagen, ich nehme Tor 3.
Ich glaube tatsächlich, dass es mich freuen würde, wenn sich da jemand fragt, möchtest du zu anderen Deutschen, möchtest du zu anderen Europäern, möchtest du zu abendländisch geprägter oder morgenländisch geprägter Kultur. Ich glaube tatsächlich, diese Entscheidung könnte ich auch dann noch treffen. Ich weiß es nicht. Ich stecke zum Glück nicht in dieser Situation. Ich bin wirklich glücklich, dass es uns hier in Deutschland so gut geht. Aber ich denke, dass es schon nicht verkehrt ist, diesen Menschen diese Frage zu stellen. Und wenn sie dann aber am Ende sagen, ich kann darüber jetzt nicht nachdenken, das ist ja eine ganz andere Sache, dann kann ja immer noch jemand entscheiden. Aber warum soll man die Frage nicht einfach stellen?
Sebastian, ist, glaube ich, sehr klar geworden, dein Standpunkt. Ich danke dir dafür.
Bitte gerne.
Schönen Abend dir. Tschüss.
Danke, ebenso. Tschüss.
Vielen Dank für diese ruhige Sendung, in der wir so ganz einigermaßen entspannt miteinander diskutieren konnten, miteinander reden konnten und in Austausch kommen konnten. Klar, es waren nicht so richtig oppositionelle Meinungen da in der Leitung, wie das bei manchen anderen Sendungen zu diesem Thema war, aber ich hoffe, es hat euch alle ein bisschen bereichert. Wir haben darüber geredet, wie man eigentlich vernünftig mit Flüchtlingen umgeht in diesem Lande, in Berlin und was eine würdige Unterbringung ist, was eine Gesellschaft leisten kann, was nicht, wo vielleicht Fehler gemacht wurden und was man von diesen Demonstrationen gegen die Flüchtlingsunterkünfte zu halten hat. Mein Name ist Henrik Schröder und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder am übernächsten Montag. Nächsten Montag bin ich mal ausnahmsweise nicht da, aber übernächsten Montag am 8. Dezember hören wir uns dann wieder. Euch einen schönen Abend. Tschüss.
Fritz.
Und das hört man.